Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderbaren Start in den Montag, in die Woche. Ist mittlerweile einigermaßen Ordnung. Ja, meine Technik funktioniert auch wieder. Also da hatte ich in der letzten Woche auch ein paar Probleme, was zu Aufzeichnungsproblemen geführt hat mit einem meiner Gäste. Aber mittlerweile alles geklärt. Und ich kann wieder vernünftig arbeiten. Ich habe ein vernünftiges Arbeitszimmer mit einem ganz tollen neuen Schreibtisch, der elektronisch hoch und runter zu fahren ist. Und dann kann ich nicht nur besser podcasten jetzt, sondern auch schöner Homeoffice machen. Und das ist ganz gut so, weil ich auf meine neue Arbeitsstelle nicht mehr laufen kann. Ich muss jetzt Auto fahren, aber dafür habe ich eine wunderschöne Wohnung abgekriegt. So, und ich versuche dann vielleicht doch wieder diesen Wochenrhythmus einzuhalten. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt wirklich viel, viel mehr Gespräche mit Autoren, Historikern, Politikwissenschaftlern und Co. natürlich halte, ist das mit der aktuellen Kommentierung mit Clips und so der Politik ein bisschen zeitlich schwierig geworden. Aber ich hoffe, dass die lieben Hörerinnen und Hörer trotzdem hier dabei bleiben und dann mal gucken, wann ich mal eine Monologfolge schaffe und oder einen Teil vor einer Folge und wann nicht. Heute habe ich euch was Spezielles mitgebracht, was vor allem für mich wichtig ist, ja, denn ich spreche mit der Althistorikerin Charlotte Schubert über den Tod der Tribune, das Leben und Sterben der Gracchus-Brüder. Und das ist für mich ganz, ganz interessant, weil ich schon vor einigen Jahren mich inhaltlich damit beschäftigt habe. Habe auch Clips mitgebracht für das Gespräch. Und das ist halt ziemlich interessant, weil das politische Wirken dieser beiden Brüder auf eine Phase fällt, in dem der Untergang der Römischen Republik beginnt. Und das ist insoweit interessant, weil ich mich ja hier öfters mal mit so historischen Echos auseinandersetze. Also was war früher in anderen Gesellschaften und Anwendung von Politik schon mal gemacht worden, weil Menschen ändern sich ja manchmal nicht so richtig. Und das ist also auch für die heutige Zeit ganz, ganz interessant. Auch wenn natürlich die Römische Republik keine moderne Demokratie ist. Aber nichtsdestotrotz fand ich das sehr, sehr interessant. Und deswegen bin ich gleich draufgesprungen, als ich gesehen habe, dass dieses Buch rausgekommen ist. Der C.H. Beck Verlag hat es mir natürlich freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und wir haben dann, also Charlotte und ich haben dann 2 Stunden darüber geredet. Und ich war ganz begeistert und ich hoffe, dass auch ihr ganz begeistert seid über die heutige Folge und wünsche euch viel, viel Spaß mit Charlotte Schubert, dem Tod der Tribune und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich die Charlotte Schubert. Sie ist Althistorikerin und Medizinhistorikerin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind natürlich alte Geschichte, Geschichte der Medizin und Wissenschaft, Landverteilung in der Antike und Digital Humanities. Hallo Charlotte.
Hallo Jenny.
Und bevor wir heute über den Tod der Tribune, dein neues Buch, das beim C.H. Beck Verlag erschienen ist, das sich um das Leben und Sterben des Tiberius und Gaius Gracchus dreht und 32 Euro in analoger Form beim C.H. Beck Verlag kostet, stelle ich alles natürlich in die Shownotes. Sag mir doch erstmal, was ist eigentlich Digital Humanities?
Digital Humanities heißt eigentlich ganz einfach Anwendung digitaler Methoden in den Geisteswissenschaften. Also Humanities als der englische oder im englischsprachigen Raum geläufige Begriff für die Geisteswissenschaften. Und Digital natürlich alles, was mit Digitalität zu tun hat. Das sind ganz viele verschiedene Methoden, die auf Algorithmen basieren und entsprechend dann Texte, Bilder, Geodaten, so alle möglichen ganz verschiedenen Arten von Daten digital auswerten.
Okay, ich habe einen Text von dir entdeckt, der dreht sich um ein Gespräch mit ChatGPT aus dem Jahr 2022. Also diese künstliche Intelligenz ist ja in aller Munde, auf allen Computern gefühlt und sie verändert aktuell unser Leben und vielleicht kriegen wir das manchmal gar nicht so richtig mit. Ich weiß ganz genau, in der Kriegsführung, die wir aktuell erleben, sowohl im Ukraine-Krieg als auch im Kriegseinsatz in Gaza, wird zum Beispiel auch künstliche Intelligenz eingesetzt. Was hast du denn mit deiner Unterhaltung mit ChatGPT damals eigentlich gelernt und warum ist eine Althistorikerin fasziniert von so einer künstlichen Intelligenz?
Der Bereich, in dem ich arbeite, stützt sich ja hauptsächlich auf literarische Quellen, also Textquellen. Und es reicht im Grunde genommen, ein ganzes akademisches oder interessiertes Althistorikerinnenleben auch nicht aus, um alle Quellen der Antike zu lesen. Das erleichtert die Digitalität, indem eben mit Hilfe von digitalen Tools man natürlich einen Gesamtkorpus, meinetwegen die gesamte griechische Literatur der Antike oder die gesamte lateinische Literatur der Antike auswerten kann. Das ist jetzt allgemein. Mit ChatGPT habe ich eigentlich bisher nur verschiedene Testläufe durchgeführt. Das, was du da eben gerade zitiert hast, das war mein erster Versuch. Ich habe ChatGPT einen Platon-Text gegeben und dazu ein paar Fragen gestellt. Die Antwort war, naja, höchstens mittelmäßig, die ChatGPT gegeben hat. Also ein tieferes Textverständnis dieses Platon-Textes, da geht es eben vor allem auch um Interpretation von Texten und das ist dann sozusagen auch wieder eine Metaebene, ne? Wie interpretiert man Interpretation der Interpretation? Also da war ChatGPT ziemlich schwach. Aber das war, wie gesagt, mein erster Versuch mit ChatGPT. Mittlerweile habe ich auch andere Sachen mit ChatGPT getestet, zum Beispiel wie ChatGPT Text übersetzen kann, wie es oder wie das Tool große Textmengen zusammenfassen kann. Und das Ergebnis ist jetzt mein Ergebnis nicht besonders spektakulär. Das liest man allgemein auch überall. Je spezifischer man fragt, umso besser wird die Antwort. Und je allgemeiner man fragt, umso allgemeiner und nichtssagender ist die Antwort, die man bekommt. Das ist so sozusagen unter dem Strich meine bisherige Erfahrung mit ChatGPT.
Also wie ein junger Student. Ein bisschen noch am Lernen.
Kann man so sagen, täte aber gerade jungen Studentinnen und Studenten sehr Unrecht, weil man da oder ich es oft erlebt habe, dass da ganz interessante, originelle Sachen kommen. Die Fragen, die dann aus Nichtwissen kommen, die sind ja oft die interessantesten. Und das habe ich bei ChatGPT bisher nicht erlebt.
Naja, vielleicht weil die künstliche Intelligenz nicht weiß, was sie nicht weiß.
Ja, und weil sie das auch sozusagen das, was das Innovative an menschlichem Erleben und menschlichem Schaffen eher ist, das kann ChatGPT natürlich noch nicht. Ich weiß nicht, ob irgendwann die KI so weit trainiert ist, dass sie sowas auch kann. Das kann durchaus sein, aber im Moment noch nicht. Und ich glaube, man muss sich da auch vorläufig nicht viel Sorgen machen, dass ChatGPT irgendwen ja, ersetzen, austricksen oder sonst wie unangenehm ja, ausgleichen oder es irgendwie unangenehm werden würde mit der KI. Wo ich allerdings Handlungsbedarf sehe, das ist der Einsatz in Schule und Hochschule. Also meines Erachtens müssten eigentlich sämtliche Prüfungsausschüsse oder Landeslehrerprüfungsämter sofort hingehen und sämtliche Prüfungsordnungen überarbeiten, damit Missbrauch ausgeschlossen wird, einerseits und andererseits das, wofür man diese KI einsetzen kann, dass das eben auch auf konstruktivem Weg ermöglicht wird. Denn im Moment steht ja überall der Generalverdacht bei jeder Hausarbeit oder Klassenarbeit, die nicht entsprechend beaufsichtigt wird, dass dahinter der Einsatz der KI steht. Und das ist misslich. Also da muss man, meine ich, vorbeugen und man könnte es auch machen. vorbeugen, meine ich.
Aber gelten da nicht die gleichen Regeln wie Plagiert? Also wenn man Plagiate macht. Es ist ja nicht eine originär eigene Idee und Schreibe, sondern es ist jemand anders gewesen. In dem Fall eine Technik. Also im Prinzip haben wir doch die Regeln dafür schon.
Wenn man die KI einsetzt, ohne es offenzulegen. Das geht natürlich nicht, sondern
Aber
genauso.
kann sie einsetzen, wenn man
Also
es offenlegt?
das wäre meine Idee,
Ah.
dass man Wege öffnet, auch natürlich in Zusammenarbeit mit Studierenden, die ja da natürlich oft tolle Ideen haben, wie man die KI einsetzen kann, sodass Lernprozesse damit erleichtert oder beschleunigt werden. Also es ist in meinen Augen eigentlich keine große Kunst, die KI konstruktiv einzusetzen. Wenn man beispielsweise eine Fragestellung hat in einem Seminar und man sagt bietet den Studierenden an, dass sie die KI zu Hilfe nehmen können, dass sie aber so ähnlich wie ich das da in diesem kleinen Beitrag über die Unterhaltung mit ChatGPT auch gemacht habe, dass sie aber das dann auch entsprechend analysieren und bewerten müssen, was die KI ihnen anbietet. Und dass sie das ins Verhältnis setzen zu dem, was sie selbst dann antworten oder erarbeiten würden. Und diese Art der Reflexionsebene ist in meinen Augen etwas, was wahrscheinlich sogar relativ neu wäre im universitären oder auch im schulischen Unterricht, aber sehr beiden Seiten einen sehr guten, konstruktiven Weg eröffnen würde, damit umzugehen. Ohne dass man dann in diese Ebene von Betrug, Plagiat, Fälschung und so weiter kommt.
Das klingt auf alle Fälle interessant. Also, so weit habe ich auch noch nicht gedacht, dass KI insofern dann tatsächlich auch eine Bereicherung für den Hochschulbereich sein kann. Ich habe dir einen kleinen Audioschnipsel mitgebracht.
The Republic is at a precipice. Elections are happening like nobody's ever seen. Demagogues preach the politics of violence in the streets. Vast amounts of foreign labor instill fear in the native workforce, and the rich sit simply consuming all they can, blind to the poor masses that can only take so much before they break and overthrow them. All the while, the political elite is desperately trying to stop the very monster they created. But the political elite have gotten so stale, so tied to the interests of money, that they can't think to do anything but more of the same.
Ein heftiger Text, beziehungsweise eine heftige Ansage.
Eine heftige Ansage. Woran denkst du, wenn du das hörst?
Im ersten Moment dachte ich daran, dass das auch eine Sichtweise ist, die angelegt wird auf das Verständnis der späten Römischen Republik.
Ja, und dazu habe ich jetzt nämlich das Video dazu.
The Republic is at a precipice. Elections are happening like nobody's ever seen. Demagogues preach the politics of violence in the streets. Vast amounts of foreign labor instill fear in the native workforce, and the rich sit simply consuming all they can, blind to the poor masses that can only take so much before they break and overthrow them. All the while, the political elite is desperately trying to stop the very monster they created. But the political elite have gotten so stale, so tied to the interests of money, that they can't think to do anything but more of the same. The year is 121 BCE, and this is how republics fall.
Das ist ein Videoausschnitt von einem meiner Lieblings-YouTube-Kanäle. Heißt Extra History und das ist der erste, also ein Ausschnitt vom Anfang von einer fünfteiligen Serie zu den Brüdern Gracchus. Und du hast ein Buch darüber geschrieben, über das Leben und Sterben dieser beiden Tribune und ich lese mal kurz vor. Das Leben des Brüderpaares Tiberius und Gaius Gracchus war kurz, ihr Nachleben lang, obwohl von Geburt, Herkommen und Erziehung für eine großartige Karriere bestimmt, fanden sie beide einen frühen und tragischen Tod. Ihr Schicksal bedeutet den Anfang vom Ende der Römischen Republik. Und ich war schon sehr, sehr fasziniert davon, wie diese beiden Brüder wirklich aus hohem römischen gesellschaftlichem Stande oder Familien sozusagen den Anfang vom Ende der Republik bedeuteten, nachdem ich dieses Video gesehen habe und war ganz hibbelig, als ich dann gesehen habe, dass du dieses Buch geschrieben hast und der CH Beck Verlag das mir natürlich zur Verfügung gestellt hat. Und dann stellen wir uns jetzt beide mal so grundsätzlich die Frage, wie kommt es eigentlich dazu? Also würde ich mit der Frage anfangen, wie sah die Römische Republik bei Geburt der beiden Gracchus-Brüder aus?
Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil die Meinungen darüber, wie sich die Römische Republik in dieser Zeit, also das wäre die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus, entwickelt hat, zum Teil sehr auseinandergehen. Wenn man mal mit der Antike anfängt, also das wäre der griechische Historiker Polybios, der über diese Zeit auch geschrieben hat. Polybios meint, dass Rom in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreicht habe, dass also Rom innerhalb von 50 Jahren, gerade in dieser Zeit, also er rechnet vom Beginn des Zweiten Punischen Krieges an, das wäre von, also ganz grob jetzt erstmal kurz vor dem Beginn des Zweiten Punischen Krieges, also von 221 bis 168 vor Christus, also bis zur Schlacht von Pydna, durch die Rom halt auch die Vorherrschaft dann in Griechenland erreicht hat, dass also Rom innerhalb dieser 50 Jahre von einer mittleren italischen Macht zur alles beherrschenden Macht im Mittelmeer aufgestiegen sei. Also das Modell, ne, auch großer Aufstieg. Wenn man ein Aufstiegsmodell hat, muss man natürlich auch immer überlegen, was kommt danach, Höhepunkt und Abstieg. Das wäre dann eine Antwort auf deine Frage. Eine andere Antwort wäre die, dass man gerade nach dem Zweiten Punischen Krieg, Rom hat Karthago besiegt, da ist dann durch den Tribut, den Karthago dann nach Rom überweisen musste und durch die Feldzüge in Griechenland, ist halt viel Geld nach Rom gekommen, auch griechische Kultur, griechische Ideen, dass man sich fragt, wie hat das auf die römische Elite gewirkt? Also ein Zeitzeuge, den wir aus dieser Zeit haben, nämlich Cato der Zensor, der hat ja gewarnt vor Hybris aus Dekadenz und entsprechendem Untergang. Antwort auf deine Frage wäre dann, in dieser Zeit ist dann, also in dieser ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts vor Christus, ist schon der Keim der Krise und des späteren Unterganges gelegt worden. Also das sind zwei verschiedene Sichtweisen, die man jetzt hier heranziehen könnte, um zu sagen, um die Frage zu beantworten, wie sah Rom in dieser Zeit aus? Man kann aber auch jetzt ganz moderne Thesen dazu nehmen, die Römische Republik in verschiedene Phasen unterteilen. Und dann ist das zweite Jahrhundert vor Christus eine Phase der Stabilität der Römischen Republik. So, das wäre erstmal eine kleine Palette von Antworten.
Eine kleine Palette. Ich würde ja trotzdem, also du beschäftigst dich auch mit den Thesen, die teilweise in der Geschichtswissenschaft mittlerweile nicht mehr vertreten werden, was die Krisen der Republik angeht. Ich würde trotzdem sagen, dass Rom, nachdem man praktisch Karthago besiegt hat, also Teil der Lebensgeschichte der beiden Gracchus-Brüder ist natürlich auch das Ende dann Karthagos an sich. Rom hat Allmacht im Mittelmeerraum, dehnt sich wirklich wahnsinnig aus. Und ich würde trotzdem sagen, mit dieser Phase der Ausdehnung der Imperialen, also Imperium ist es ja, also Kaiserimperium ist es ja noch nicht, trotzdem eine Art Imperium, kommen ja Krisen und Konflikte an sich immer mit sich. Weil wenn man sich in kürzester Zeit über so eine größere Fläche ausdehnt, gibt es immer Krisenerscheinungen. Welche, würdest du sagen, sind das ganz genau für die römische Gesellschaft und wie geht die Gesellschaft damit um?
In meinen Augen war es nicht eine wirtschaftliche Krise, die sich dann im Verlauf des 2. Jahrhunderts entwickelt hat, sondern es war vor allem eine demografische und militärische Krise. Rom hat ja nicht nur im Osten des Mittelmeerraumes gekämpft, sondern auch im Westen, vor allem in Spanien. Und die spanischen Kriege haben einen sehr hohen Blutzoll gefordert. Und das gar nicht so lange, nachdem Rom erst gegen Karthago gekämpft hat, auch mit großen Menschenverlusten, sehr großen Menschenverlusten, dann im Osten gekämpft hat und dann eben diese Kriege in Spanien, die wirklich über Jahrzehnte hinweg bis 133, als Scipio Aemilianus dann Numantia dem Erdboden gleichgemacht hat, auch zu einem Verlust mehrerer, vieler großer Heere der Römer geführt hat. Und diese Menschenverluste gleichzeitig kombiniert eben auch mit langer Abwesenheit der Soldaten aus Italien, also der römischen Bürger, es war ja nach wie vor ein Bürgerheer, eine Bürgermiliz, das hat sicherlich ganz wesentlich zu der Krise beigetragen, die wir dann ab 133, das ist ja unsere althistorische, traditionelle chronologische Einteilung von 133, dem Tribunatsjahr des Tiberius Gracchus bis 31 vor Christus, als Octavian dann bei Actium siegt und sich dann zum Alleinherrscher aufschwingt und dann die römische Kaiserzeit, also den Prinzipat begründet. Das ist dann sozusagen unsere Einteilung, ne? Krise und Untergang, so wird das dann ja da auch gerne bezeichnet für die Römische Republik.
Die Phase des Endes der Römischen Republik. Kommen wir mal zu den beiden Brüdern Gracchus, die ja im Mittelpunkt des Anfangs dieser Krise stehen. Wer waren die beiden Brüder? Aus welcher Familie kamen sie und welche Bedeutung hatten sie dann entsprechend in der römischen Gesellschaft? Also vielleicht mal in die heutige Zeit übersetzt.
Also sie kamen aus der Elitenschicht, also der regierenden, herrschenden Schicht, Nobilität sagen wir dazu, der Römischen Republik. Das ist ein relativ kleiner Kreis gewesen von Familien, die alle untereinander verschwägert, verheiratet, x-fach verheiratet, adoptiert und also in vielfältigsten familiären Verbindungen miteinander standen. Und dieser kleine Kreis hat die hohen Ämter unter sich ausgemacht. So. Und aus diesem kleinen Kreis kamen die beiden Brüder. Ihr Vater war
Sorry, ich unterbreche nur kurz, weil ich anmerken will, als ich das Buch gelesen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, also die römische Elite hatte einen permanenten Familienzwist miteinander.
das soll, glaube ich, in Familien nicht ganz unüblich sein.
Hier wird es nochmal ein bisschen problematisch, weil
Ja.
diese Familie auch die politische und generelle Macht stellt.
Ja, die familiären Bedingungen, familiären Verbindungen heißen ja nicht, dass alles in friedvoller Harmonie zueinander steht, sondern dadurch, dass der Kreis zwar klein war, aber dass die Zahl der hohen Ämter noch viel kleiner war, herrschte eine enorme Konkurrenz innerhalb dieser relativ kleinen Elite. Die beiden, also höchsten Ämter, die beiden Stellen als Konsul, waren genau zwei Ämter für ein Jahr. Und wenn man sich vorstellt, dass da vielleicht ein Kreis von mehreren, also 20, 30, 40 Leuten war, die alle dieses eine Amt haben wollten, kann man sich also auch vorstellen, wie scharf der Konkurrenzkampf war. Und er war ja nicht einfach nur ein Konkurrenzkampf um das Amt, sondern es hing daran das Prestige der Familie. Eine Familie, der es nicht gelungen war, über ein oder zwei Generationen ein solches Konsulatsamt zu erringen, war im Prestige schon wieder sozusagen eine Stufe tiefer, hatte also da schon nicht mehr das, was man als symbolisches Kapital bezeichnet, um für die nächste Generation ein entsprechend gutes Sprungbrett für die Karriere bereitzustellen. Also
Also man
dies,
erbt sozusagen Prestige.
man erbt Prestige, man erbt Familie, man erbt Erfolg aus der Vergangenheit, aber die Vergangenheit durfte nicht zu weit zurückliegen. Das war schon sehr, sehr wichtig. Und insofern war dieser kleine elitäre Kreis eben auch ein Kreis, der sich durch enorme Streitigkeiten, zum Teil auch gewalttätige Streitigkeiten, Intrigen, Machtspiele charakterisieren lässt. Und es gibt einen sehr schönen Begriff, der sowohl auf dieses familiäre, diese Konkurrenz, die damit zusammenhängt, beschreibt, als auch das institutionelle Gefüge, Machtmaschine Rom. Ich finde diesen Ausdruck wunderbar, weil er eben so wirklich klar auf den Punkt bringt, worüber wir hier sprechen. Dass also Rom wirklich eine Machtmaschine war. Und das zeigt ja auch ganz deutlich schon, dass wir eine Verbindung hier haben zwischen personellen und institutionellen Elementen.
Also grundsätzlich zu dieser ganzen Frage, welche Bedeutung hat Ansehen und Prestige für die Familien und die kommenden Generationen und inwiefern baut man auf den Traditionen der Vorväter auf, würde ich nochmal das Gespräch mit Professor Hölkeskamp hier in die Shownotes stellen, weil auch in unserem Gespräch war das intensiv Thema, welche Bedeutung das alles für auch die Art und Weise, wie man in Rom Politik gemacht hat und wer Macht hatte, von Bedeutung war. Kommen wir nochmal zurück zu den beiden Gracchus-Brüdern. Die waren ja schwer vorbelastet, was ihr Prestige von der vorherigen Generation angeht. Nicht nur, dass beide einen berühmten Vater hatten, sie hatten auch noch einen sehr, sehr berühmten Großvater, nämlich Scipio Africanus, den Bezwinger Hannibals. Hat das in gewisser Weise zu einer Belastung für die beiden geführt? Also so, jetzt sind wir mal ein bisschen küchenpsychologisch. Diesem Prestige gerecht zu werden, war das schwierig?
Ich glaube eigentlich nicht. Das wird zwar manchmal in den Analysen zu dem Verlauf dieser beiden Volkstribunate so dargestellt, dass dieser persönliche Hintergrund, der familiäre Hintergrund und die scharfe Konkurrenz innerhalb dieser kleinen Schicht, dass das extrem wichtige Aspekte für den Verlauf auch der politischen Programmatik oder die Entwicklung dieser politischen Programmatik gewesen sei. Ich glaube das aber aus folgendem Grund nicht. Der Vater Tiberius Sempronius Gracchus ist ja sehr früh gestorben. Also der jüngere der beiden Gracchus-Brüder, also Gaius Gracchus, wird ihn wahrscheinlich gar nicht mehr richtig wahrgenommen haben. Und der Ältere auch wohl eher weniger. Aber die Erziehung der beiden lag in der Hand ihrer Mutter Cornelia. Also wie du gesagt hast, ne, die Tochter des großen Scipio Africanus und eine sehr gebildete, sehr kluge, sehr vermögende Frau, die auch dafür gesorgt hat, dass ihre Söhne die bestmögliche Ausbildung und die bestmögliche Startposition bekommen haben. Man sieht das zum Beispiel, einfach nur als sozusagen kleines Einspringsel, man sieht das zum Beispiel daran, dass sie von vornherein dafür gesorgt hat, dass Tiberius, also der spätere Volkstribun Tiberius Gracchus, ganz eng auch an Scipio Aemilianus, also den Adoptivenkel des großen Scipio Africanus. Er selber hieß dann auch später Scipio
Wie man
Africanus.
das so macht in Rom.
Ja, und da sieht man eben auch, wie das Vorbild des Adoptivgroßvaters extrem entscheidend dann auch für den Adoptivenkel geworden ist, indem er eben dann diesen Beinamen natürlich auch relativ schnell angestrebt hat. Also Tiberius Sempronius
Tiberius begleitet ja dann später Aemilianus auch um
nach
Karthago sozusagen.
ja, sie haben wohl auch ein Zelt geteilt, eine hohe Ehre für den jungen Tiberius. Und da sieht man eben gleich, wie Cornelia dafür gesorgt hat, dass ihr ältester Sohn das entsprechende Startkapital der Familie auch gleich richtig einsetzen konnte. Also das lief alles nach Plan, um es mal etwas salopp mit modernen Ausdrücken hier klarzustellen.
Also die römischen Kennedys sozusagen mit Helikoptermutter, um das mal ins Jetzt zu bringen.
Ja, passt sehr gut, der Ausdruck.
Also alles läuft nach Plan.
Ja.
Und Tiberius wird dann nach Plan Volkstribun. Erklär mal diese Rolle des Volkstribun in der römischen Politik. Also was ist das? Was kann der? Und wie wird man überhaupt Volkstribun?
Man wird Volkstribun, wie man generell auch zu anderen Ämtern in Rom gekommen ist, nämlich durch Wahl, durch Volkswahl. Das heißt, man musste auch entsprechende Wähler mobilisieren, die dann entsprechend die Mehrheit auch für die Amtsführung gesichert haben. Das war das eine. Das andere, das volksrömische Volkstribunat ist schon ein sehr besonderes Amt. Das kennen wir so aus anderen antiken politischen Gemeinwesen, in welcher Form auch immer, so nicht. Ursprünglich war es eine Art Schwurbund der römischen Plebejer, die sich das Volkstribunat erkämpft haben gegen die Patrizier. Und der Volkstribun oder die Zehn, es waren ursprünglich, waren es weniger, aber in der Zeit, über die wir reden, sind es 10. Die Volkstribunen sollten speziell die körperliche Unversehrtheit römischer Bürger, ursprünglich der Plebejer, aber dann eben später aller römischen Bürger absichern, indem sie ein Vetorecht bekommen haben. Und Veto heißt ja, ich verbiete. Das sieht ganz praktisch so aus. Ein römischer Bürger fühlt sich bedroht von einem römischen Magistraten, also einem Amtsträger. Dann ruft er den Volkstribun zu Hilfe. Der Volkstribun stellt sich dazwischen, zwischen den römischen Bürger, der sich bedroht fühlt durch was auch immer, und den Amtsträger. Und durch den Schwurbund der Plebs war der Volkstribun körperlich sakrosankt. Das heißt, er durfte nicht angefasst werden. Er durfte nicht verletzt oder wie auch immer angegriffen werden. Er war also sozusagen unverletzlich. Und dadurch konnte er durch seine körperliche Präsenz einen Bürger auch schützen. Und diese Art von Hilfestellung, diese Art von Veto, also ich verbiete, dieses Verbietungsrecht wurde ausgeweitet auf politische Aktivitäten jeder Art. Das heißt, jeder Gesetzesvorschlag, alles und jedes konnte ein Volkstribun durch seine Veto verhindern. Also sozusagen nicht nur das körperliche Eintreten des Volkstribunen, sondern eben auch generell ein Verbietungsrecht gegen politische Aktionen. Und das hat den Volkstribunen schon einen großen Einfluss gegeben. Da es aber 10 waren, bestand auch immer die Möglichkeit, da einen anderen Volkstribunen dann wieder zu aktivieren, der das Veto des einen dann wieder ausgehebelt hat. Also die Machtmaschine hat gut funktioniert.
Also ich
Die
mach Veto, 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 Veto.
Volkstribunen konnten vom Senat beispielsweise oder von der entsprechend politisch dominanten Gruppe im Senat ganz leicht auch instrumentalisiert werden. Der Volkstribun war ja keines der höheren, das Volkstribunat war keines der höheren Ämter. Und die jungen Nobiles wollten ja weiterkommen. Die wollten ja alle dann möglichst mindestens die Prätur, aber natürlich eigentlich das Konsulat erreichen. Insofern war es durchaus nicht so klug, sich mit den hohen Herren im Senat dann anzulegen. Insofern haben wir gar nicht so viele, also aus der Zeit, wo wir wirklich eine gute und breite historische Überlieferung haben, haben wir gar nicht so viele Aktionen, wo das Volkstribunat so eingesetzt wurde, dass es zu einer politischen Eskalation gekommen wäre durch die Verbietungsgewalt des Volkstribunen.
Was ist dann in der Zeit des Tribunats von Tiberius anders? Weil es wird ja unter ihm und seinem Bruder, ich meine, wir haben dann weiterhin trotzdem noch 9 andere Volkstribune, die aber anscheinend nicht so viel Welle machen. Nichtsdestotrotz sind diese beiden Tribunate dann ein Wendepunkt auch für die Römische Republik. Woran liegt das? Liegt das an der Zeit oder liegt das an den Personen? Und fangen wir mal mit Tiberius an.
Es liegt an beidem. Ich sagte ja vorhin, dass ich die Meinung vertrete, dass gerade durch die hohen Verluste während der Spanischen Kriege und auch einen demografischen Rückgang, wir haben Zensuszahlen aus Rom. Und wir sehen, dass in dieser Zeit vor dem Tribunat des Tiberius Gracchus die Zensuszahlen drastisch zurückgegangen sind. Allerdings, also die Zählung nach Köpfen der Bürger entsprechend der Zensusklassen, also entsprechend ihrer Vermögenseinstufung. Und da die Römer ein Miliz, also Bürgermiliz Heer hatten in dieser Zeit, konnten auch nur diejenigen ins Heer einberufen werden, die einen entsprechenden Zensus, sei ja auch noch so gering gewesen, erfüllt haben. Das hat sich später geändert, aber in dieser Zeit war das noch so. Und ein demografischer Rückgang derjenigen, die einem Zensus unterliegen, wie gesagt, auch wenn es ein ganz geringer Zensus ist, heißt, man hat weniger Soldaten. Man muss also dann zunehmend auf Soldaten der Bundesgenossen zurückgreifen. Und das ist eben nicht dasselbe wie die eigenen Soldaten. Und dann die Frage der Versorgung der Soldaten und so weiter und so weiter. Es gab also erhebliche Schwierigkeiten der Einberufung. Immer wieder Protest gegen die Einberufung, auch Volkstribunen, die dagegen eingeschritten sind. Daran sieht man, dass da was ins Rutschen gekommen ist. Und der zweite Punkt, der in meinen Augen hier auch ganz wichtig ist, ist, dass die Stadt Rom sich in einer ganz bestimmten Weise politisch entwickelt hat. Also Landflucht, Konzentration in der Stadt, das kann man nicht als allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Italiens beschreiben, aber es ist definitiv so, dass sich viel in Rom zusammengeballt hat und auch stimmungsmäßig zusammengeballt hat. Also da muss sich auch was verändert haben. Das sind zwei Dinge, von denen ich glaube, dass sie da maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieses Volkstribunat 133 sich, dass es zu dieser Eskalation in diesem Jahr gekommen ist. Ein anderer Grund, der aber längerfristig zu sehen ist, und das schreibe ich ja in einem Buch auch ausführlich, ist der, dass sich auch im Hinblick auf die ethische und moralische Ausrichtung in Rom etwas getan haben muss. Wir wissen, dass man sich in Rom viel mit griechischer Philosophie beschäftigt hat. Es hat also eine berühmte Gesandtschaft im Jahre 156 nach Rom gegeben. Da kamen also die maßgeblichen griechischen Philosophen, haben öffentliche Reden gehalten in Rom. Und das hat für ziemlichen Auftrieb gesorgt. Und zwar hat der berühmte Cato, der Zensor, sich furchtbar aufgeregt und hat gesagt, die sollen möglichst schnell wieder aus Rom verschwinden, bevor sie die ganze Jugend verderben. Das mag jetzt auch etwas anekdotisch sein, aber man sieht daran, dass die griechische Philosophie in Rom schon nicht ganz unbekannt war. Das ist das eine. Und das andere, wir wissen, dass Cornelia, die Erziehung ihrer Söhne, entsprechend ausgewiesenen griechischen Rhetoren und Philosophen anvertraut hat. Insofern haben wir dann schon eine sehr klare Verbindung zu Tiberius Gracchus und der Einstellung, mit der er dann in die römische Politik gegangen ist.
Gibt es einen grundsätzlichen Konflikt zwischen der römischen Philosophie und der griechischen Philosophie? Wenn römische Gelehrte Angst hatten, dass die römische Jugend durch Griechen verhunzt wird?
Ich würde sagen, die römische Philosophie oder das, was wir unter römischer Philosophie verstehen, ist sehr stark von der griechischen Philosophie beeinflusst. Erstens und zweitens, das, was wir an Schriften haben, die wir als römische Philosophie bezeichnen könnten, ist später. Also Cicero ist da unser Dreh- und Angelpunkt. Und gerade Cicero berichtet uns sehr viel im Hinblick auf Themen, die auch in der Zeit des Volkstribunats des Tiberius Gracchus virulent gewesen sind. Cicero hat oft Dialoge geschrieben und dann lässt er in diesen Dialogen, gerade in seinen philosophischen Dialogen, das ist ja eine alte Tradition, die wir schon seit Platon kennen, lässt er in diesen Dialogen historische Persönlichkeiten auftreten. Und es sind zum Teil eben auch Figuren, beziehungsweise sprechen sie dann auch über Figuren, die in dieser Zeit des Tiberius Gracchus in Rom aktiv, auch politisch aktiv gewesen sind.
Ich habe hier einen Teil in deinem Buch, da würde ich, glaube ich, noch mal gerne drauf zurückkommen, nachdem wir Tiberius sozusagen dann erledigt haben. Dann würde es ganz gut passen, sich mit Ciceros Sicht auf diesen Vorgang noch mal zu beschäftigen. Aber bis wir das Ende von Tiberius haben, müssen wir noch ein bisschen über ihn reden. Er ist ja angetreten in seinem Volkstribunat mit einem Bodenreformprogramm. Und da will ich noch mal kurz aus deinem Buch vorlesen, denn für mich ist es nicht schlüssig, warum das zu einer Explosion dann von Empörung und Gewalt kommt, aufgrund einer Bodenreform, die, ich lese mal vor. Was nun das Kernstück seines Reformvorhabens, das Bodenreformgesetz, betrifft, so überliefert Plutarch, dass es zwei Fassungen dieses Gesetzes gegeben habe. Eine erste Fassung, die er mild und schonend nennt und die so formuliert war, dass sie möglichst wenig Widerstand hervorrufen würde, aber noch geeignet war, auf diesem Weg Land an Bedürftige zu verteilen. Tiberius brachte, wie es heißt, ein Gesetz in erster Fassung ein, wonach niemand mehr als 500 Morgen, ca. 125 Hektar Land, besitzen dürfe. Diese Bestimmung sei nichts weiter gewesen als eine Bestätigung eines alten Gesetzes aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Dabei handelte es sich um die sogenannte Sextisch-Lizenischen Gesetze, in denen damals schon eine Obergrenze für Landbesitz festgelegt worden war. Ob diese Bestimmung den Privatbesitz an Land grundsätzlich auf dieses Maß beschränkte oder nur die Möglichkeit von erobertem Land in Italien, das in den allgemeinen Besitz des römischen Volkes übergegangen war, also dem Ager Publicus, nur bis zu dieser Obergrenze eine Nutzung zu beanspruchen, ist in der Forschung strittig. Aber sicher lässt sich sagen, dass sich mit dem Gesetz des Tiberius die Erwartung verband, Land für eine Verteilung an römische Bürger zu gewinnen. Also im Großen und Ganzen bezieht er sich ja auf ein Gesetz, das dem römischen Gesetzessystem jetzt nicht unbekannt war. Warum wird daraus so ein Skandal, der dann am Ende des Tages in Tod und ja, Zerstörung sozusagen endet?
In einem Satz, weil es um eine offensichtlich großflächige Enteignung im Hinblick auf den Besitz der Elite ging. Also, das sextisch-lykinische Gesetz aus der Mitte des 4. Jahrhunderts bezog sich, oder dieses Gesetz bezog sich auf eine Situation, als Rom im besten Fall, wenn überhaupt, eine kleine Mittelmacht in Italien war. In keiner Weise vergleichbar mit dem, was Rom dann im 2. Jahrhundert in Italien war und was Rom an Landbesitz im 2. Jahrhundert war. Also die Römische Republik hat, wenn sie Land, also andere Gebiete erobert hat, immer einen Teil eingezogen. Das war dann der sogenannte, der besiegten Gegner, das war dann der sogenannte Ager Publicus. Dieses Land, das man eben konfisziert hat von Besiegten, ist dann in den Besitz der Römischen Republik übergegangen. Was man damit gemacht hat, ist aber dann sehr interessant. Die Republik hat eigentlich gar nichts damit gemacht. Wenn überhaupt, hat sie geringe Abgaben genommen, aber Abgaben kann man immer ja nur dann einziehen, wenn man genau weiß, welches Land man hat, wo das Land ist und wie viel man da eben an Abgabe erheben kann. Wenn man das aber nicht kontrolliert, wenn man das Land nicht vermisst, wenn man nicht genau aufschreibt, also ein Verzeichnis, ein Kataster, sagt man dazu, anlegt, wo welches Land ist, wie viel es ist, wo die Grenzen sind und so weiter, dann kann man auch relativ schlecht Abgaben erheben.
Ich arbeite in einer Bewertungsstelle eines Finanzamtes. Das kommt mir sinnvoll vor, das alles zu kartografieren und aufzuschreiben, wem was gehört, damit man berechnen kann, wer welche Steuer zu zahlen hat.
Und die Römer waren an und für sich sogar Meister darin, sowas aufzuschreiben. Haben sie aber nicht getan. Das ist eben das Interessante daran, es gab keine Kontrolle, keine Aufsicht über diesen Ager Publicus. Und das war das Provokative und auch Besitzgefährdende für viele an diesem Gesetzesvorschlag des Tiberius Gracchus. Er hat im Grunde genommen nichts gemacht, was nicht, oder hat nichts vorgeschlagen, was jetzt irgendwie illegal gewesen wäre oder jetzt unziemlich gewesen wäre. Er hat nichts weiter getan mit seinem Gesetz, als zu festzulegen, das ist Besitz, nicht festzulegen, sondern festzustellen, das ist Besitz der Respublika, der Allgemeinheit, des Gemeinwesens, und dieser und die Allgemeinheit, also in diesem Fall dann die Volksversammlung, der ja das Gesetz vorgelegt hat, kann dann auch entscheiden, was mit diesem Land passiert. nach
das
modernen.
aber schon andere nutzen,
Richtig.
um Macht und
Andere
Geld anzuhäufen.
haben das genutzt und haben das als Eigentum betrachtet. Und daran hat sich dieser Konflikt entzündet. Dass, wenn aber Publikus durch Okkupation, so, das ist der Fachbegriff dafür, also durch Inbesitznahme, was in Ordnung war, aber eben dann durch die lange Zeit, in der dieses Land dann okkupiert worden ist, praktisch wie Privatbesitz betrachtet und behandelt worden. Es ist vererbt worden, es ist als Grundlage für Kredite genommen worden. Es ist als Mitgift eingesetzt worden, was immer ein ganz, also vermögensrechtlich waren die Römer da ziemlich strikt, ne, was Mitgift anging. Und es war auch wirklich ein ganz wichtiger finanzieller Bestandteil von Vermögensbildung. Also auch als Mitgift ist dieses Land, das okkupiert worden war, aus dem Ager Publicus eingesetzt worden. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann sieht man, dass damit nicht nur vermögensrechtlich, sondern eben auch im Hinblick auf ganze Familienstrukturen, Einkommensstrukturen, alles durcheinandergewirbelt worden ist durch dieses Gesetz.
Also es
Und
hätte im Kern schon bestimmte gesellschaftliche Strukturen auf den Kopf gestellt.
ja, definitiv ja. Und das erklärt auch den großen Widerstand gegen das Gesetz. Er war ja nicht der Erste, der ein solches Gesetz vorgeschlagen hat. Also ungefähr etwas mehr als 10 Jahre vorher hat ja schon mal es einen Versuch gegeben, die Sache mit dem Ager Publicus zu regeln. Aber da zeigte sich auch sofort der Widerstand. Dann ist das Gesetz sofort wieder in der Schublade verschwunden. Also letztendlich geht es hier um die Grundsatzfrage. Wie geht man mit Eigentum um? Öffentliches Eigentum und Privateigentum. Wie verhält sich das zueinander? Kann öffentliches Eigentum Privateigentum werden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und nach welchen Kriterien wird das dann entschieden und geregelt und auch durchgesetzt? Wie transparent geht man damit um? Wie kontrolliert man das? Das ist sozusagen auf jetzt einer allgemeinen Ebene der Konflikt, um den es ging bei dem Bodenreformgesetz des Tiberius Gracchus. Und ich spreche ja auch ganz bewusst nicht von Ackergesetz. Das habe ich früher getan. Und das ist so der allgemeine Jargon der Althistoriker, wenn es um dieses Gesetz geht. Das ist aber ein viel zu schwacher Begriff. Bodenreform oder Landreform zeigt viel klarer und deutlicher, worum es ging. Und dass Bodenreformen immer mit Krisen von Besitzansprüchen, mit Infragestellung von Eigentumsregularien verbunden sind, mit politischen Krisen verbunden sind. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht lange erklären. Das ist ein sehr bekannter Zusammenhang.
Ja, da sind ganze Bürgerkriege ausgebrochen, nur wenn auch nur das Wort Bodenreform in irgendeinem Land mal gefallen ist.
Deswegen habe ich es benutzt.
Nee, es kommt dem Ganzen schon viel näher, was das bedeuten würde, was Landumverteilung und Enteignung einer Gesellschaft dann tatsächlich antun können, in Anführungsstrichen. Was war denn die Motivation von Tiberius für diese Reform? Ging es ihm darum, das Volkstribunat zu gewinnen, so eine Art Wahlversprechen? Oder was wollte er damit eigentlich?
Was er persönlich für sich damit erreichen wollte, das ist eine sehr spezielle Frage. Da hat ja sein Biograf Plutarch auch so seine Vermutungen angestellt. Ich ordne das in einen größeren Zusammenhang ein. Er war ja nicht allein. Er hatte ja eine ganze Gruppe von Unterstützern gehabt. Also praktisch fast alles, was Rang und Namen hatte und juristisch versiert war. Sein Schwiegervater war der Princeps Senatus, also derjenige, der im Senat mit der größten Autorität aufgrund von Alter und Position als erster sein Votum abzugeben hatte und damit eben auch gerade die Hinterbänkler alle enorm beeinflussen konnte. Also der Princeps Senatus war eine ganz mächtige, zentrale Figur. Und wenn man den Princeps Senatus auf seiner Seite hatte, dann hatte man im Grunde genommen in der römischen Politik, in der Machtmaschine, den entscheidenden Mann an der Seite. Und auch die damals führenden Juristen gehörten ja mit zu seinem Kreis, also denjenigen, die wahrscheinlich eben das Gesetzesvorhaben auch formuliert haben und ihn auch massiv unterstützt haben. Der Konsul des Jahres 133 war ebenfalls einer seiner Unterstützer, auch einer dieser herausragenden Juristen. Also man sieht daran, dass das dass er nicht so ein einzelner, singulärer Karrierist ist, der vielleicht die Vorstellung gehabt haben könnte, mit einem besonders spektakulären Gesetzesvorhaben die eigene Karriere zu befördern. Ganz im Gegenteil, man sieht, dass die führenden Leute, die damals führenden Leute in der römischen Politik auf seiner Seite standen. Das wiederum zeigt ja, dass es hier um einen größeren Kontext gegangen sein muss. Also diejenigen, die ich gerade genannt habe, die waren ja alle schon in Amt und Würden. Die brauchten jetzt nicht mehr das nächste Amt, oder sich um das nächste Amt zu kümmern oder irgendwas noch groß durch ein Gesetzesvorhaben für sich selbst hier zu erreichen, sondern es ging hier um eine sehr, sehr grundsätzliche Frage. Und diese grundsätzliche Frage ist etwas, was Cicero auch immer wieder anspricht, nämlich wie realisiert man den Nutzen für die Allgemeinheit auf eine moralisch, ich sage es jetzt mal etwas salopp, anständige Weise. Also, welche Rolle spielt Moral welche Rolle spielen Werte in der Politik? Wir haben da heute in der aktuellen Diskussion ja ein Wort, wertegeleitete Politik. Das kann man, denke ich, so auch tatsächlich eins zu eins hier für die Situation in Rom in dieser Zeit, über die wir jetzt gerade sprechen, übertragen. Geht es in der Politik jetzt nur darum, den nächsten Karriereschritt zu machen, alle möglichen Mittel, die man zur Verfügung hat, einzusetzen, um für sich, für die Familie weiter symbolisches Kapital zu akkumulieren? Also, wie gesagt, ne, der nächste Karriereschritt oder möglichst zum Konsulat zu kommen, dass die Familie da wieder gut dastand. Reichtümer anzusammeln durch Ausbeutung in den Provinzen, wie auch immer. Ist das, was römische Politik ausmacht? Oder geht es darum, den Nutzen der Allgemeinheit, also den Nutzen für das Gemeinwesen, für die Respublika zu realisieren? Und dazu gehört natürlich auch, dass man, wenn man sieht, dass Eigentumsverhältnisse in bestimmter Weise korrumpiert sind, dass man solche Auswüchse dann beseitigt und eben auf eine gesetzliche, neue Grundlage stellt. Das sind die zwei Pole, um die es hier geht. Und da scheiden sich auch die Meinungen der Althistoriker an diesem Punkt. Und zwar ziemlich drastisch sogar. Da gibt es auf der einen Seite eben die Ansicht, dass man eine gegenstandsunabhängige Politik betrieben habe. Das heißt also eine Politik, für die es, ich sage das jetzt auch mal etwas salopp, völlig gleichgültig war, mit welchen Themen sie sich befasst hat. Hauptsache Wahlsieg und Hauptsache entsprechende Mehrheit und das nächste Amt. Oder das andere eben tatsächlich eine Politik, die sich mit Gedanken gemacht hat über den Nutzen für die Allgemeinheit und was ist das moralisch Richtige und kann man das moralisch Richtige auch mit dem Nützlichen zusammenbringen. Und das mit der gegenstandsunabhängigen Politik, das ist tatsächlich sehr verbreitet, gerade auch in der deutschen Althistorie, diese Ansicht.
Wenn wir das mal in die Gegenwart übersetzen, habe ich jetzt aber schwere Depressionen, was aktuelle Politik angeht, wenn ich mir überlege, wie das für Tiberius ausgegangen ist.
Also würde man es, ich bleibe im Konjunktiv, ich
Ja.
bin Althistorikerin, ich bin keine Althistorikerin. Würde man es in aktuelle Politik übersetzen, dann hieße es, wie gesagt, ich betone den Konjunktiv, hieße es, nur auf den nächsten Wahlsieg zu schauen. Die andere Position würde dann bedeuten, dass man eine Politik betreibt, die langfristig die Stabilität eines Gemeinwesens sichert. So, ich glaube, das reicht als Ausdruck.
Ja, ich wollte nur darauf hinaus, wenn wir davon ausgehen, dass die zweite Variante das ist, was Tiberius und seine Unterstützer geleitet haben, dann sind sie ja damit gescheitert. Und wenn
Ja.
wir im Jetzt sind und uns angucken, wie Politik auch gemacht wird. Ich meine jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch, sagen wir mal, in den USA. Wie weit Populismus in Demokratien voranschreitet, wie sehr Demokratie, liberale Demokratie aktuell unter Angriff steht weltweit. Dann habe ich schwere, schwere Depressionen, wenn ich daran denke, dass diese Herangehensweise an Politik anscheinend die Loser-Variante ist. Und das macht mich schwer depressiv.
Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, dass man das so allgemein formuliert, dass wertegeleitete Politik die Loser-Seite.
Ich wünsche mir natürlich was anderes, aber es scheint mir nicht immer so die Variante zu sein, die gewinnt. Das, was ich schlecht finde, wollte ich jetzt bloß noch klarstellen.
Ich könnte jetzt einen Vergleich zu Athen hier ziehen. Das ist zwar jetzt nicht unser Thema, aber Athen und die attische Demokratie wären in meinen Augen eigentlich das Beispiel dafür, dass eine wertegeleitete Politik auch funktionieren kann. Und zwar auch über längere Zeit. Aber bleiben wir mal bei Rom.
Ja.
Man muss bestimmte Rahmenbedingungen hier auch berücksichtigen. Rom war keine Demokratie. Auch die Brüder Gracchus wollten keine Demokratie in Rom einrichten oder aufrichten oder errichten. Insofern ist das mit dem Ausflug in die Gegenwart sowieso schon nur mit allergrößter Vorsicht und mit größter Skepsis hier zu machen. Was man allerdings sehen kann, und das sind schon auch allgemeine Muster. Also ich vertrete nicht die Ansicht, dass man aus Geschichte irgendetwas lernen kann. Aber man kann schon auch Muster sehen, die durchaus nicht unähnlich sind. Und was man hier sieht, am Beispiel der Brüder Gracchus, das ist ja vor allem, dass Fragen von Werten und Moral zu einer besonderen Eskalation führen können. Also auch zu einer Aggressivität denjenigen gegenüber, die dann von ihrer Position abrücken müssen und sich auf diese moralischen Fragen einlassen müssen. Also Moral ist in der Politik sicherlich der schwierigere Part im Verhältnis jetzt zur Machtpolitik beispielsweise oder gegenstandsunabhängiger Politik.
Ja, das ich nenne das immer so historische Echos. Das ist ja das Faszinierende an dieser Zeit in Rom, den Gracchus-Brüdern, dass man so ein Echo in der Gegenwart sieht und sich denkt, also na klar, der harte Weg, der moralische Weg ist schwieriger, aber er ist halt richtig. Und die Tatsache, dass sie damit gescheitert sind, macht mich nicht sehr optimistisch. Aber Geschichte hat ja die Möglichkeit, wenn wir sie in der Gegenwart schreiben, besser zu sein. Vielleicht einigen wir uns auf diese positive Variante.
Gut.
Tiberius hat sich also im Rahmen seiner Bodenreformprogramms eine Reihe von Feinden gemacht. Ja, also er scheint da auch nicht sonderlich, also es gab sehr, sehr viel Gegenwehr. Er ist immer wieder gegen eine Wand gelaufen, sagen wir es mal so. Und hat dann die vielleicht Geduld verloren und wollte, dass diese Reform unbedingt durchbringen, ist aber damit gescheitert. Und sein Volkstribunat lief ja dann ab. Es geht ja nur über ein Jahr. Und dann hat er etwas getan, was für römische Verhältnisse absolut ein Bruch mit der Tradition war. Er hat nämlich versucht, gleich im Anschluss ein zweites Tribunat zu erringen. Warum führt das zu seinem Tod?
Es war nicht die Tatsache, dass er eine Wiederwahl angestrebt hat, die am Ende zu dieser Eskalation geführt hat. Es ist ein ganzes Bündel auch das zu dieser Eskalation dann geführt hat. Also einmal die Absetzung des Mittribunen Octavius. Das war schon ziemlich spektakulär, was er da gemacht hat. Nicht so sehr die Absetzung an sich, aber seine Begründung, wie er das gemacht hat. Normalerweise liefen solche Konflikte in Rom so ab, wenn man sich nicht einig war, also im Senat es unterschiedliche Stimmen gab und nicht klar war, wie die Mehrheitsverhältnisse in der Volksversammlung dann sein würden, hat man halt so lange verhandelt, bis man irgendwo einen Kompromiss gefunden hat. Das ist dann hin und her gegangen und dann entsprechende Gesetzesänderung, Vermittlungsausschuss, so wie heute, ne? Das war eigentlich das übliche Verfahren und es gehörte auch dazu, dass immer eine Seite oder beide Seiten auch in gewisser Weise etwas nachgegeben haben. Also die Kompromissfähigkeit gehörte einfach mit zum politischen Geschäft. Das hat hier nicht funktioniert in der Sache. Warum es nicht funktioniert hat, das habe ich ja eben schon gesagt, weil es um einen so grundsätzlichen Konflikt ging, Eigentum, Privateigentum versus eben öffentliches Eigentum. Wie geht man damit um? Das eine und das andere, diese Grundsatzfrage, zu wessen Nutzen dieser politische Prozess ablaufen sollte mit der Bodenreform. Es ging so tief, dass eben dann tatsächlich der Kompromiss oder die Kompromissversuche, Tiberius hat es ja versucht, hat ja verschiedene Versionen dann diskutiert und dann eben eine zweite Version, eine verschärfte, dann eingebracht, nachdem die erste Version mit Entschädigung und allem drumherum, nachdem die nicht funktioniert hat. Also die Suche nach Kompromiss ist auch gescheitert, hat nicht funktioniert. Dann die Absetzung. Das ist auch schon ein sehr interessanter Vorgang. Er hat nicht zur Gewalt gegriffen, was er durchaus hätte machen können. Er hätte den widerspenstigen anderen Tribun ja von der Bühne ziehen, von der Rednerbühne herunterziehen lassen können durch seine Freigelassenen oder seine Anhänger. Er hätte ihn niederbrüllen lassen können und er hätte ja auch in anderer Form dann Gewalt ausüben können, was gar nicht so unüblich war in Rom. Das hat er alles nicht getan, sondern hat einen institutionellen Weg gesucht, nämlich die Absetzung. Die Begründung, die Plutarch ihm da in den Mund legt, die klingt sehr griechisch. Die klingt schon ein bisschen so nach Herrschaft des Volkes. So weit würde ich nicht gehen. Also ich glaube, dass Plutarch das auch überspitzt hat. Aber es ging ihm natürlich um den Nutzen des Volkes. Das ist das, was sein Bruder Gaius dann ja auch in überlieferten Redefragmenten, die wir erhalten haben, betont hat. Also da hat er einen neuen Weg eingeschlagen in der Absetzung des Octavius. Neue Wege waren in Rom immer schwierig. Ne? Da konnte er sich auch nicht so ohne weiteres auf frühere Vorbilder berufen, was Neues in Rom immer so ein bisschen kamoufliert hat. Ne? Das war also das eine. Dann hat er in die Kompetenzen des Senates eingegriffen im Hinblick auf die Erbschaft des Königs Attalos von Pergamon. Der war ohne Nachkommen verstorben. Also es gab da einen Sohn, der sich als Sohn auch geriert hat. Aber ob es jetzt ein unehelicher Sohn war oder was auch immer, das ist also ein bisschen schwierig. Also es gab einen Prätendenten, der dann auch einen Krieg angezettelt hat. Aber Attalos hat ein Testament geschrieben, in dem er Rom zur Schutzmacht für sein Reich Pergamon bestimmt hat und seine persönlichen Besitztümer, seine Bona, Rom vermacht hat. Daraus hat Tiberius dann ein Bestimmungsrecht über das ganze attalidische Reich Pergamon gemacht, also hat dann gleich das Ganze sozusagen für Rom einkassiert, was so wahrscheinlich nicht gedacht gewesen war. Aber er brauchte ja Geld für seine Bodenreform. Was nützt es, wenn man jemandem, der nichts oder sehr wenig hat, Land zur Verfügung stellt, ohne eine entsprechende Anschubfinanzierung? Die hat der Senat ihm aber nicht bewilligt, denn der Senat war für die Gelder zuständig. Also hat er da in die Kompetenzen des Senates eingegriffen und versucht, über diese attalidische Erbschaft das Geld für seine Bodenreform zu beschaffen. Also hat er auch wieder etwas gemacht, was wirklich hochproblematisch war und natürlich die Wellen erst recht hat hochschlagen lassen. Und dann an seinem letzten Lebenstag, diese Volksversammlung, die du gerade angesprochen hast, als er sich erneut zum Volkstribun, also für ein zweites Jahr wählen lassen wollte, da hat er völlig die Beherrschung verloren. Er ist da mit seinen Leuten aufmarschiert und die ganze Geschichte war eigentlich, Volksversammlung war schon fast zu Ende. Dann hat er merkwürdige Gesten wohl gemacht, hat sich so an den Kopf gegriffen. So beschreibt es jedenfalls Plutarch. Das ist dann von anderen wieder falsch verstanden worden. Jedenfalls war die Stimmung unglaublich aufgeheizt. Und es ist ihm auch nicht gelungen, da etwas zu beruhigen, sondern anscheinend hat er diese aufgeheizte Stimmung sogar noch verstärkt durch Gesten oder durch seine Anhänger. Und dann ging das Ganze wirklich in brutale Gewalt über und führte dann eben auch zu seinem Tod und dem Tod von 300 seiner Anhänger. Und das war natürlich dann der Super-GAU, um das auch jetzt mal wieder modern zu formulieren. Denn derjenige, der dann losmarschiert ist und seine Standesgenossen aus dem Senat da alle mit sich gezogen hat, Scipio Nasica, übrigens sein Vetter, ne?
Ja, die Verwandtschaft, wir haben ja drüber
Ja,
geredet.
genau, wieder die Verwandtschaften, hatte überhaupt kein Amt und keinen Auftrag. Das war ein Privatmann, der losgezogen ist mit sozusagen einem senatorischen Schlägertrupp und dann alles niedergehauen hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat, eben dann auch Tiberius, Gracchus und eine große Zahl seiner Anhänger.
Ich habe dazu auch noch mal einen Ausschnitt aus deinem Buch, denn das fängt an mit Gewalt. Etwas noch nie Dagewesenes ereignete sich. Ehrwürdige Senatoren stürmten durch Rom, aufgepeitscht durch die flammende Rede eines der Iren. Untergang der Republika, drohende Tyrannenherrschaft, Aufruhr des Volkstribunen. So schallte es durch die Reihen. Der Konsul verrät die Stadt und der Tyrann muss gestürzt werden, schrie Scipio Nasica. Und wie ein wilder Mob folgten ihm seine Standesgenossen. Zwar hatte der Konsul versucht zu beruhigen, hatte in der ihm eigenen Art eines hochgebildeten Juristen erklärt, dass Gewalt keine Lösung sei, dass er gar nicht daran denken würde, gegen einen römischen Bürger ohne Anklage und Prozess vorzugehen. Selbstverständlich jedoch würde er handeln, sollte der Tribun etwas gegen das Gesetz veranlassen. Ungesetzliche Beschlüsse würde er natürlich nicht anerkennen. Also der Konsul als Stimme der Vernunft wird überhaupt nicht mehr gehört in dieser aufgeheizten Stimmung. Und dafür habe ich noch mal einen Clip mitgebracht, den wir uns jetzt noch mal zusammen angucken können, weil es geht um das Ende des Tiberius und wie Gewalt, also dieser Ausbruch von Gewalt dann auch die Republik in Grundfesten erschüttert bis hin zu dann Octavian.
A great crowd was gathered, but the voting couldn't be started. A disturbance on the periphery of the crowd kept interrupting the proceedings as the vote was being called to order. Then a senator standing in the crowd motioned to Tiberius that he wished to speak. Tiberius waved to the crowd to let him through. The senator came forward with a warning. He stated that a faction of wealthy Romans planned to have Tiberius assassinated. The men close enough to hear this armed themselves with clubs and prepared for violence. Those a little further off, confused over this commotion, tried to ask what was going on, but the tumult of the crowd was too great. So Tiberius rose up and pointed to his head to indicate that his life was in danger. But this wasn't exactly a clear signal. At the border of the crowd, one man saw this and immediately ran to the Senate to tell them that Tiberius was asking for a crown. The Senate, shocked at this, called upon the consul to act. But the consul merely replied that, hey, if the people voted for anything unlawful, he would nullify the vote. Chill out. This was not a satisfactory answer for one of the senators, though, who leapt to his feet with the words, "Since then the chief magistrate betrays the state, do ye who wish to succor the laws follow me." And with many like-minded senators and their attendants in tow, he marched toward the forum, grabbing clubs and staves and even the legs of benches to enact what they saw as the law. They lay into the crowd with their cudgels, and a panic began. Tiberius's men tried to fight back, but in the whirling melee and the trampling throng, Tiberius fell as he tried to escape, and his assailants fell upon him. One beat him with the leg of a bench, another with a stone, until at last he and 300 others lay dead in the forum. After this came the retributions. More of Tiberius's followers were executed or exiled. The bodies of those who had defended him were tossed into the Tiber. And when Gaius asked for his brother's body, he was denied, for even Tiberius had been thrown into that river for which he was named. It was the first great act of political violence in the Roman Republic, and it would set the tone for the next 100 years. In Roman law, a tribune was sacrosanct, which meant that it wasn't just a crime but a sacrilege to harm them. It was the highest taboo, and the stabilizing factor that kept the Roman Republic from descending into a rule of the strong. But now, that taboo was shattered. And once a collective taboo is broken, there's no going back. Violence had now been introduced into political life, and no democracy can survive the.
Ja, wir haben ja darüber geredet, dass Rom nicht eine wirkliche Demokratie im modernen Sinne war. Aber nichtsdestotrotz hat diese Gewalt natürlich die Römische Republik dann tiefgreifend geprägt für die nächsten 100 Jahre. Sie haben ja in diesem Clip jetzt gerade angesprochen, den sakrosankten Status des Volkstribuns. Ist es eigentlich so, als hätte man das Volk selber angegriffen und getötet?
Das kann man, könnte man, wenn man das zuspitzt, schon auch so sagen. Und das Interessante ist ja, dass eigentlich derjenige, der das Ganze losgebrochen hat, nämlich Scipio Nasica, vor Gericht gestellt hätte werden müssen. Und genau das Gegenteil passiert. Also es wird im Sondergericht eingesetzt und die Anhänger des Tiberius werden dahin zitiert bzw. verurteilt. Und aber auch nicht alle. Denn es gibt ja genügend Anhänger des Tiberius, denen passiert gar nichts. Die setzen ihre Karrieren fort, die bleiben in ihrem Amt, also der Konsul bleibt in seinem Amt, der Princeps Senatus bleibt in seiner Position. Und einer der maßgeblichen Unterstützer, Ratgeber des Tiberius Gracchus, nämlich Blossius, der eben auch sein Lehrer war, Blossius von Cumae, also ein Stoiker, der wird zwar vor so ein Sondertribunal gezerrt, wird da auch befragt, aber der kann dann ganz unbehelligt auch Rom verlassen und geht dann nach Kleinasien. Also das ist eine ganz eigenartige juristische, oder jetzt wenn man es unter dem Aspekt der legalen oder illegalen Einordnung betrachtet, ist eine ganz eigenartige Situation nach dem Tod des Tiberius Gracchus.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Einige werden erschlagen, einige können einfach so weitermachen wie bisher. Es ist eine völlig, also juristisch gesehen und politisch, ist es eine völlig ungeklärte Situation. Es ist wie im Vakuum. Dass das danach nochmal explodiert, ist eigentlich kein Wunder. Aber wir kommen gleich zu Gaius. Wir kommen jetzt an der Stelle lieber nochmal zu Cicero zurück, den Stoiker. Ja. Wo ich ja sagen würde, eigentlich müsste er Tiberius gut gefunden haben, aber ich lese mal vor. Für Cicero ist eines ganz klar. Scipio Nasica hat sich an einen Grundsatz der Stoiker gehalten, nach dem ein Weiser nie Privatmann sein könnte. Dahinter scheint unüberschaubar die Streitfrage auf, ob die Ermordung des Tiberius durch den senatorischen Mob unter Führung des Scipio Nasica, wie auch immer durch das übergeordnete öffentliche Interesse, auch rechtlich legitimiert war oder nicht. Scipio rief die Senatoren auf, ihm zu folgen und auf das Kapitol zu stürmen, und er tat dies als Privatmann. Weder hatte er ein Amt inne, das ihn zu diesem Aufruf berechtigt hätte, noch konnte er sich auf den Senatsbeschluss berufen. Im Gegenteil, hatte doch der amtierende Konsul ausdrücklich erklärt, dass er keinerlei Aktionen gegen den Volkstribun einleiten würde, sondern falls dieser gesetzeswidrige Vorhaben beschließen lassen würde, er diese nicht anerkennen werde. Das läuft darauf hinaus, dass er also schlicht und einfach gesagt hatte, man sollte Ruhe bewahren und abwarten. Also durchaus eine stoische Haltung. Scipio Nasica hat jedoch das Gegenteil getan, und genau das ist für Cicero ein Beispiel für die ehrenhafte und herausragende Gesinnung eines stoisch geprägten Römers. Cicero identifiziert in dieser Situation Honestum und Utile, Nützlichkeit des Einzelnen im Politischen, also in Ciceros Sicht die Ermordung eines aufrührerischen Volkstribuns, und Nutzen der Gemeinschaft, Schutz der Republika vor Aufruhr und Umsturz sollen in der Tat des Scipio Nasica zusammenfallen. Ja, sie wären identisch. Also wie begeht Cicero da diese philosophische Gymnastik am Hochtrapez?
Das ist sehr schön. Rechtfertigen. Philosophische Gymnastik am Hochtrapez. Das ist nämlich genau das tatsächlich, was er macht. Also man darf nicht vergessen, er spricht auch für sich in der Sache. Cicero hat dasselbe getan wie Scipio Nasica. Andere Zeitumstände, andere Zeit, ja. Aber er hat ohne Prozess und ohne Anklage die Catilinaria hinrichten lassen. Also eine Gruppe von Verschwörern, Anhängern von Sergius Catilina. Und er ist dafür verurteilt worden und musste ins Exil gehen, was ihm wirklich schwer angekommen ist. Er hat das auf der Grundlage eines Senatsbeschlusses gemacht, nämlich des Senatus Consultum Ultimum. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch zu. Das war dann die Variante, die man für das Vorgehen gegen Gaius Gracchus entwickelt hat. Pipio Nasica hatte nichts im Hintergrund, keinen Senatsbeschluss, kein gar nichts. Aber das interessiert Cicero an der Stelle nicht, sondern er sieht in Scipio Nasica sozusagen seinen, Vorbild will ich jetzt nicht sagen, aber so eine Art Ersten, in dessen Reihe, es hat dann noch mehrere solche Vorfälle ja in Rom gegeben, also als Ersten in einer Reihe, in der er Cicero am Ende steht. Und insofern ist sein Versuch, Scipio Nasica zu rechtfertigen, auch immer so zu lesen, dass er sich selbst damit rechtfertigt hat und die Hinrichtung der Catilinaria ohne Prozess, ohne Anklage und ohne Prozess. Das ist das eine. Das andere ist, dass Cicero zwar durchaus einen gewissen Respekt vor Tiberius und Gaius Gracchus hat und es auch ab und zu äußert, also vor allem vor Gaius Gracchus, den er als einen der größten Redner und Stilisten für die lateinische Sprache auch einmal bezeichnet. Dass er aber das politische Programm, für das die beiden standen, mit der Bodenreform vollkommen abgelehnt hat. Also das war wirklich ein No-Go für Cicero. Andererseits hat er sich aber sehr für diese Frage auch interessiert, wie man das Nützliche und das moralisch Richtige miteinander in Einklang bringt. Und die Stellen, die ich in meinem Buch dazu behandelt habe, sind aus Ciceros Werk De Officiis. Das ist eines seiner letzten Werke gewesen. Das hat er also 44, ich glaube 44 hat er das 44 geschrieben. Naja, also jedenfalls hat er das ziemlich am Ende seines Lebens geschrieben. Und es hat drei Bücher. In den ersten beiden Büchern rekapituliert er viel eben an griechischen Positionen, also vor allem auch der Stoiker, aber vor allem das dritte Buch. Da bringt er ganz viel aus seiner Sichtweise römischer Politik mit rein. Cicero war eben auch ein Realpolitiker, der die Dinge danach bewertet hat, was politisch durchsetzbar war, was für ihn selbst nützlich war oder diejenigen, von denen er meinte, sie würden ihm nützlich sein. Das sind Dinge, die man immer wieder bei ihm durchscheinen sieht und die man nie aus den Augen verlieren darf, wenn er zu solchen Wertungen kommt, wie eben dieser zu Scipio Nasica. Andererseits hat er gerade in diesem Buch De Officiis, also das wird unterschiedlich übersetzt vom rechten Handeln oder man kann es aber auch über Ämter eigentlich übersetzen, denn ein Officium ist auch ein Amt, ne? Oder man kann auch sagen über Pflicht, also Pflicht, Amt, rechtes Handeln, das ist sozusagen im Römischen tatsächlich in einem Begriff gefasst, was auch wieder sehr interessant ist. Also in diesem dritten Buch hat er eben auch sehr schön Konflikte beschrieben, die genau das wiedergeben, worum es in dem Tribunat des Tiberius Gracchus gegangen ist und auch bei Gaius Gracchus. Von Tiberius Gracchus haben wir ja, außer eben bei Plutarch, und das ist dann eben griechische Lesart, griechische Sprache und auch zu einem gewissen Teil griechische Interpretation. Zwar Reden des Tiberius Gracchus, aber das ist mehr Plutarch als Tiberius Gracchus, was wir da finden. Aber von Gaius Gracchus haben wir O-Töne, die dann in später, also eine Redensammlung von ihm, die es gegeben hat, die dann in die spätere Literatur eingegangen ist. Und da finden wir diesen Gedanken eben tatsächlich auch richtig formuliert, der Nutzen des Volkes und wie man das politisch zu realisieren hat, dass es da eben natürlich auch um Geld geht, dass der Nutzen des Volkes auch durch Finanzen abgesichert werden muss. Und das sind Punkte, mit denen Cicero sich eben sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Und er hat auch viele schöne Beispiele aus der von stoischen Philosophen, die sich alle einander widersprechen, gebracht. Und da kann man sehen, wo das bei Tiberius Gracchus hergekommen ist. Zum einen, man kann aber auch sehen, wie sich das oder wie sich das verhält zu demjenigen, was seine Berater, also diese Juristen, die ich ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt habe, auch dieser Konsul Mucius Scaevola und sein Bruder Crassus Mucianus, also auch Licinius Crassus Mucianus, also ursprünglich auch ein Mucier, der dann aber eben in die Licinier-Familie adoptiert worden ist. Wie das eben auch bei seinem Bruder zum Ausdruck gekommen ist und bei dem Sohn des Konsuls von 133, einer der berühmtesten Juristen der Römischen Republik. Der hat also das erste Handbuch über das Zivilrecht in Rom geschrieben. Also da sieht man tatsächlich wirklich eine gut erkennbare Juristengruppe, und von dieser Juristengruppe kennen wir allerhand an Urteilen, an Rechtsprechung und eben auch an Aussprüchen, die dann später von den Juristen gesammelt worden sind und in entsprechende Handbücher eingegangen sind, sodass wir erkennen können, wie sich dieses Verhältnis, das moralisch Richtige und das Nützliche, wie sich das in die römische Rechtsprechung integriert hat und wie diese Juristen es auch praktisch umgesetzt haben. Also da sieht man viele Querverbindungen, mit denen sich auch Cicero auseinandergesetzt hat dann und was dann eben in diese Schrift De Officiis eingegangen ist.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Cicero so im Nachhinein, wenn er erlebt hätte, was aus der Republik wird, nämlich keine Republik mehr, hätte sich vielleicht überlegt, ob das alles so gut gewesen ist, was mit Tiberius passiert ist.
Tja.
Aber leider ist er ja gestorben.
Ja, das ist jetzt natürlich Spekulation. Und er hat ja auch mehrfach so seine Position gewechselt, ne, vom Gegner Cäsars dann zum Anhänger Cäsars oder ja, zum Schmeichler Cäsars. Also
Ja, aber Cäsar war ja auch sehr faszinierend, müssen wir jetzt
man
sagen.
kann jetzt nicht sagen, dass er sein Mäntelchen nach dem Wind gehängt hat. Also gerade wenn man seine Schriften sieht, sieht man, dass er sich da sehr ernsthaft mit auseinandergesetzt hat und auch versucht hat, die verschiedenen Positionen einander gegenüberzustellen.
Kommen wir zurück zu den Gracchi-Brüdern, 60 Jahre vorher. Tiberius ist tot im Tiber. Seiner Familie wird im Großen und Ganzen verweigert, den Sohn, Bruder zu beerdigen, was an sich ja auch ein Bruch mit normalen, sozialen, gesellschaftlichen Normen ist. Und ich meine jetzt noch nicht mal politische Normen, sondern allgemeine menschliche, gesellschaftliche Normen des Zusammenlebens. Also auch hier haben wir einen weiteren Bruch mit den Normen der Römischen Republik. Wie sind die Reaktionen auf den Tod des Tiberius? Wir haben ja über die politische Ebene gesprochen, jetzt auf, naja, privater Ebene. Also wie reagiert sein Bruder darauf? Schwört er ewige Rache?
Nein, er zieht sich, und das heißt nicht jetzt nicht, dass er sich aus der Politik zurückzieht, sondern er betätigt sich politisch nicht. Er bewirbt sich natürlich um entsprechende Ämter, macht auch seine militärische Laufbahn, also das alles in den üblichen Bahnen. Aber er scheint sich tatsächlich sehr zurückgehalten zu haben. Er bleibt weiter in der Ackerkommission, also dieser Bodenreformkommission, in der er von Anfang an Mitglied gewesen ist. Diese Kommission verliert aber dann im Jahre 129 auf Betreiben von Scipio Aemilianus ihre Jurisdiktionsgewalt. Das heißt, sie war im Grunde genommen dann ein zahnloser Tiger. Aber sie dürfte wohl weiter existiert haben, die Kommission. Aber Gaius hat sich tatsächlich lange auffällig zurückgehalten. Er selbst, so schreibt es sein Biograf Plutarch, soll einen Traum gehabt haben, in dem ihm sein Bruder, mehrfach wohl dieser Traum, sein Bruder Tiberius erschienen sei. Und Tiberius soll ihm dann gesagt haben, ne, es sei zwecklos, sich der Politik zu verweigern. Ne, er würde. Sein Schicksal sei es genauso wie bei ihm, Tiberius, im Dienste der Republik zu leben und zu sterben. Wann diese Geschichte in die Öffentlichkeit gekommen ist, sie ist uns gut überliefert, ne? Das ist natürlich die Frage. Am Ende vielleicht der politischen Laufbahn des Gaius Gracchus, als er gesehen hat, dass es auch für ihn kein gutes Ende nehmen würde, oder zu Beginn seiner dann doch beginnenden politischen Laufbahn, das ist schwer zu sagen. Ich denke, es war erst am Ende, dass er auch dann erst tatsächlich mit diesem Bedrohungsszenario etwas vermitteln wollte. Denn als er anfängt, sich politisch zu engagieren, geht es in einem rasanten Tempo, und Plutarch sagt, und sicherlich nicht ganz falsch, dass er praktisch eine quasi monarchische Stellung in Rom erreicht habe. Also das zweite Tribunatsjahr gelingt ihm ohne irgendwelche Hindernisse. Es
Also
protestiert auch.
daran, wo sein Bruder gescheitert
Ja.
ist, wo er gestorben ist. Also das ist ja wirklich faszinierend an Gaius. Er stolpert irgendwie in dieses Amt des Volkstribuns rein und dann stolpert er nochmal in diese zweite Amtszeit, gleich hintereinander des Volkstribuns rein.
Stolpern würde ich nicht sagen. Also das halte ich jetzt für eine, soll ich sagen, das ist
Also er hat es aber leichter als Tiberius, sagen wir es mal so.
ein falsches Bild eigentlich.
Ja.
Die Unterstützergruppe, die auch Tiberius unterstützt und beraten hat, die ist ja nach wie vor aktiv in Rom. Und die Gruppe, in der Gaius Gracchus dann aktiv ist, sind also seine Peers, seine Altersgruppe. Ist sozusagen die etwas jüngere Generation im Vergleich zu Tiberius Gracchus und denjenigen, die Tiberius unterstützt haben. Ich glaube, dass es eher eine generationelle Sache gewesen ist, dass eben diese Gruppe sozusagen dann an der Reihe war. Man sieht das ja auch, wie dann sein Mitstreiter Fulvius Flaccus, der wird dann Konsul, und alle andere sind dann zum Teil Volkstribunen oder sind sonst in entsprechend herausgehobenen Positionen aktiv. Es war einfach die Zeit, dass diese Gruppe politisch dann ans Ruder kam. Und sie ist mit einem großen Knall auch ans Ruder gekommen. Also das Erste, was Gaius Gracchus gemacht hat, war die Lex Sempronia Decapiti Civis, also das sempronische Gesetz über das Haupt des Bürgers, in dem ganz klar festgelegt wird, ein römischer Bürger darf nicht ohne Anklage und Prozess im Hinblick also auf die Todesstrafe, also die Kapitalstrafe, also dem darf kein Kapitalprozess gemacht werden ohne Anklage und ohne förmlichen Prozess.
Also das,
Das
was man sozusagen mit Tiberius gemacht hat.
genau. Und solche Gesetze hat es natürlich schon immer wieder in Rom gegeben, von Anfang an, von Beginn der Republik an, hat man genau das versucht, wirklich auch immer wieder neu einzuschärfen. Es hat immer wieder Probleme mit diesen Verfahren gegeben und Verletzung dieser sogenannten Provokationsgesetze. Aber was Gaius gemacht hat, und das sieht man bei allen Gesetzen, er hat ja ein riesiges Reformgesetzpaket auch durchgesetzt. Er hat die Verfahren festgelegt. Und das ist etwas, was seine Gesetzgebung wirklich auszeichnet. Verfahren bis ins letzte Detail ausformuliert, wo genau festgelegt wird, welche Verfahrensschritte, welche Verantwortlichkeiten, welche Kontrollmöglichkeiten, welche Sanktionsmöglichkeiten. Also in einer Art und Weise fast schon moderne Gesetzgebung, die wirklich erstaunt. Und das unterscheidet ihn sehr von seinem Bruder. Dieser umfassende Blick auf Gesetzgebungsverfahren und wie man über kluge, detaillierte Gesetze tatsächlich eben komplette neue Strukturen schaffen kann. Das ist Gaius Gracchus.
Also sein Bruder war der Idealist und Gaius war der Verwaltungsmensch. Das macht ihn mir gleich ganz sympathisch.
Also nicht nur Verwaltung, er muss sehen, er
Was
muss ein.
ich damit meine, ist mit Blick fürs Detail, also
Ja,
wo die Stellschrauben sind.
also das hat er sicherlich gehabt, und er war ja auch jemand, der sich um Infrastruktur gekümmert hat. Er hat Straßen gebaut, er hat Getreidespeicher gebaut, und zwar in einem offenbar riesigen Ausmaß in Italien. Was Infrastruktur, wie wichtig Infrastruktur ist, also ist auch etwas, wo man vielleicht mal einen kleinen skeptischen Blick in die Gegenwart werfen könnte, ne? Das wissen wir ja
Du
auch.
fährst zufällig auch Deutsche Bahn hin und wieder, ne?
Ich glaube, das Thema sollte. Also dann
Ich habe
brauchen wir es
nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt.
ja, aber da genau, also in diesem Bereich Infrastruktur, Verwaltung hat er also ein unglaubliches Wissen offensichtlich gehabt. Oder er hat eben sehr viele gute Berater gehabt, die ihm genau diese Dinge in die Gesetzesvorlagen hineingeschrieben haben. Ein Idealist war aber genauso wie sein Bruder. Wenn man Idealist hier mal römisch definiert, dann sind es, ist es nicht Idea als Bild, also der platonische Begriff, sondern es ist diese Vorstellung von einer moralischen Politik, die das Richtige in vernünftiger Weise, also Verwaltung, gute Verwaltung, gute Infrastruktur, im Interesse des Volkes durchsetzt. Und
Also
das ist das.
wertegeleitete Politik
Ja,
mit
und
einem realistischen Effekt.
ja, genau. Das ist etwas, wo, ich habe es ja eben schon erwähnt, wo wir eben tatsächlich auch dieses sehr lange, sehr interessante Redefragment, eine Rede von Gaius Gracchus haben, wo er das eben auch ausbuchstabiert, wo er eben klipp und klar macht, dass es um diesen Zusammenhang geht von Geld, Nutzen für das Volk und Lenkung der Respublika. Das sind so ein Dreiklang, den er in dieser Rede formuliert. Und damit bringt er genau das auf den Punkt, worüber wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen haben, wie der Nutzen der Allgemeinheit hier mit den politischen Entscheidungsprozessen zusammenhängt und auch mit der Umsetzung dessen, also die konkrete Umsetzung, meine Nutzen des Volkes, klar, das ist ein sehr allgemeiner Begriff, da kann man sich viel drunter vorstellen. Aber wie sieht das konkret aus? Wie wird das ausbuchstabiert? Welche Gesetze macht man, um das dann auch Realität werden zu lassen? Und da war er wirklich ein Meister.
Das kommt mir so vor, als ob das, als ob er viel in sehr kurzer Zeit erreicht hat. Also über welchen zeitlichen Raum reden wir hier? Tiberius war ein Jahr Volkstribun, Gaius Gracchus, okay, hatte noch ein zweites Jahr. Aber mir scheint, dass trotzdem 24 Monate wenig Zeit sind für all das, was er tut und was du in deinem Buch auch schilderst, was er alles in die
Eben,
Wege
das
leitet und umsetzt.
ist völlig richtig. Es sind 2 Jahre gewesen und in diesen 2 Jahren hat er einen ganzen Strauß von Gesetzen zur Verabschiedung gebracht. Sicher waren die nicht alle, lagen die nicht alle in der Schublade, aber es müssen sehr klare Vorstellungen davon vorhanden gewesen sein, vor den 2 Jahren schon, was zu tun ist, welche Gesetze notwendig sind. Und wie man das am besten dann in die Wege leitet. Alleine diese Vielfalt der Gesetze, ne? Also das eine Gesetz habe ich ja schon erwähnt, ne? Wo es um die Absicherung von Prozessen bei Kapitalverbrechen geht. Dann ein Getreidegesetz. Auch das erste Mal wirklich festgelegt, wie man sowas im nicht nur im Krisenfall, das gab es auch schon vorher, dass man dann eben Getreide entweder subventioniert ausgegeben hat oder vielleicht sogar eben auch frei ausgegeben hat, sondern wie man sowas auf Dauer stellt. Also keine Alimentierung, sondern eine Subventionierung des Getreidepreises für Bürger in Rom auf Dauer. Und das Gesetz ist nicht rückgängig gemacht worden. Das ist geblieben. Also da hat er wirklich tiefe Spuren hinterlassen. Dann seine Bodenreformpolitik. Eine andere als sein Bruder. Er hat nicht Ager Publicus eingezogen, um ihn zu verteilen, sondern hat Kolonien angelegt, also Städte. Natürlich muss man dafür auch Land einziehen. Also das alles das, worüber wir eben auch schon gesprochen haben im Hinblick auf die Bodenreform des Tiberius Gracchus, hat er natürlich fortgesetzt. Aber es ist trotzdem eine andere Art der Bodenreform, in dem eben ganze Städte angelegt werden. Eine Stadt braucht eine Verwaltungsstruktur, eine Stadt braucht Straßen, Gebäude, eine Ämterstruktur. Man muss das alles auch vor Ort. Gut, über Verwaltung muss ich dir wahrscheinlich nicht viel erzählen. Da weißt du bestimmt mehr drüber als ich.
Es
Aber
ist
so.
jedenfalls nicht einfach, von 0 auf 100 eine Stadt zu gründen, sagen wir es mal so.
Genau. Ganz genau. Die Römer hatten da viel Know-how in sowas, das haben die viel gemacht, aber nicht sozusagen in diesem Ausmaß. Also Plutarch schreibt da relativ wenig drüber, aber wir haben das inschriftlich und auch über die Schriften der Agrimensoren. Das sind die römischen Feldvermesser, das ist eine ganze Zunft gewesen, die auch sehr viel an Literatur hinterlassen hat. Also wie macht man das Vermessen und was hat man in Italien vermessen, wo laufen die Straßen lang, wo sind Kolonien angelegt worden, wie groß waren die und so weiter. Da gibt es Verzeichnisse und wie gesagt, also auch entsprechende Schriften. Und aus diesen Schriften wissen wir eben, dass es eine ganze Menge Kolonien gewesen sein müssen, die er in Italien begründet und eingerichtet hat. Dann hat er ein Militärgesetz gemacht, das festgelegt hat, ab wann man frühestens einberufen werden darf, wie die Soldaten auszurüsten waren. Mussten sie bis dahin alles selber machen? Hat er eben auch sozusagen die militärische Seite stabilisiert? Und ganz, ganz wichtig, eine Gerichtsreform, die er durchgeführt hat. Also das wissen wir auch mittlerweile, wie man über Gerichte politische Prozesse und politische Systeme beeinflussen kann. So tiefgreifend, dass also da eine Systemveränderung mit verbunden gewesen wäre, das kann man sicherlich nicht sagen zu seiner Gerichtsreform. Aber er hat insbesondere die Prozesse, die wegen Korruption in den Provinzen, also Ausbeutung der Provinzen, ne, durch viel zu hohe Abgaben eintreiben, also gewalttätiges Eintreiben, ne, von Abgaben und so weiter. Da muss es unendlich viele Probleme gegeben haben in den römischen Provinzen und entsprechend dann eben auch Klagen aus den Provinzen, die dann in Rom vor Gericht verhandelt wurden. Und da hatte man bis zu Gaius Gracchus hat man Sondergerichte eingesetzt, auch ad hoc. Aber Standesgenossen, die über Standesgenossen urteilen, das ist etwas problematisch.
Minimal.
Das hat nicht ganz so funktioniert, wie man es hätte wünschen
Also,
müssen, ich, ne?
jemanden anzuklagen in Rom vor einem Sondergericht, weil ein anderer Römer Willkür gegenüber der Person betreibt und sein Cousin, Vetter oder was auch immer ist dann der Richter, kann ich mir vorstellen, dass da eine gewisse Voreingenommenheit existiert.
Genau. So sehr schön ausdrücken. Also damit hat er Schluss gemacht. Und zwar hat er ein Richterpanel definiert. Also das Gesetz ist nicht unter seinem Namen erhalten. Das ist ein Volkstribun gewesen namens Acilius, der aber mit ihm zusammengearbeitet hat. Also und in der späteren Literatur wird diese Einrichtung ihm auch immer zugeschrieben. Aber jedenfalls nur der Korrektheit halber, ne? Das läuft nicht als Lex Sempronia. Hat er also ein Richterpanel eingerichtet aus Rittern, also nicht aus Senatoren, die genau über diese Korruptionsprozesse richten sollten. Und auch generell hat er diejenigen, die in Frage kamen für die Besetzung von Richterpanels, auch in anderen Prozessen, das hat er alles verbreitert auf eine wirklich ein breites Fundament gestellt, Ritter und Senatoren zusammen. Aber dieser spezielle Fall, wo es dann eben natürlich um die Senatoren ging, um die ehemaligen Amtsträger aus den Provinzen, die sich eben in Rom verantworten mussten wegen Korruption, das hat er einem Richterpanel der Ritter übergeben. Ist in diesem Gesetz eben alles im Detail festgelegt worden. Das und noch seine Bestimmungen über die Pacht für die Provinz Asien und sein Gesetz über die Zuteilung der Provinzen für die Amtsträger. Damit hat er tatsächlich Pflöcke eingeschlagen, die zu einer Gewichtsverschiebung im politischen System der Republik geführt haben müssen. Also Die Einkünfte aus den Provinzen waren natürlich das, was alle, die ein Amt hatten und dann eben nach dem Amt in eine Provinz gingen, um da eben die entsprechenden Verwaltungen durchzuführen. Das war natürlich eine Einkommensquelle ohnegleichen. Und wie ich eben schon sagte, hatte zu jeder Menge an Korruption und Fehlverhalten geführt. Und insbesondere Asien, also das heutige Kleinasien, der reichste Bereich rund ums Mittelmeer herum, war natürlich höchst begehrt als Betätigung.
Einnahmequelle.
Ja, Einnahmequelle, Betätigungsfeld. Und die Pacht für diese Provinz Asien hat er nach Rom verlagert. Die musste öffentlich ausgeschrieben und vergeben werden. Also nicht etwa vor Ort, dass man vor Ort sozusagen, also man kann, hat das in Rom normalerweise vorab verpachtet und die Pächter konnten dann vor Ort sehen, dass es Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache, um sich selbst zu bereichern, eingetrieben haben. Das hat er für die Provinz Asia eben nach Rom verlegt, sodass das öffentlich, transparent und kontrolliert durchgeführt wurde. Transparenz und Kontrolle, wieder der kleine Blick zur Verwaltung, ist mit das Wichtigste überhaupt, wenn es um funktionierende Verwaltungsprozesse geht.
Und im Kampf gegen Korruption. Nichts funktioniert bei der Korruptionsbekämpfung ohne Transparenz.
Ganz genau. Das war das eine und das andere. Wer bekam welche Provinz? Es war immer eine schwierige Aushandlungsgeschichte. Und er hat per Gesetz festgelegt, dass die Provinzzuteilung beschlossen werden musste, bevor die Personen gewählt waren. Das heißt, niemand wusste, was er dann hinterher bekommen wird. Das heißt, nein, ist falsch formuliert. Man wusste zwar dann schon vorher, auf welche Provinz es hinauslaufen würde, aber je nachdem, ob man gewählt wurde oder nicht, das war natürlich auch immer ein Unsicherheitsfaktor, man konnte da nichts mehr manipulieren.
Sehr gut.
Und das ist vergleichbar eben auch dem, was ich eben über die Pacht der Provinz Asia gesagt habe. Kontrolle, Transparenz sind die wichtigsten Dinge, die es überhaupt gibt, wenn man eben funktionierende Verwaltungsstrukturen haben möchte. Stichwort wieder eben Korruptionsvermeidung. Also
Ja,
das sind.
das 101 To-Do-Verwaltung sozusagen.
Ah ja, okay, sehr schön. Aber damit hat er eben dem Senat und diesen Einflussfaktoren der mächtigen Herren im Senat, deren Einflussmöglichkeiten, hat er natürlich viel genommen.
Ja, er ist da wahrscheinlich auf einige Zehen getreten. Noch ganz anders als sein Bruder. Also eigentlich müsste ja Gaius super beliebt gewesen sein. Aber ich weiß, er lebt dann nicht mehr lange. Und wir kommen zu seinem gewaltsamen Tod auch noch per
Ja.
Video. Also, was passiert? Ist es die Feindschaft, die er im Rahmen dieser ganzen Reformen und Pflöcke und dem Aufbau von Verwaltungsstrukturen mit Transparenz und Kontrolle aufbaut? Also sind es diese Feindschaften, die ihm dann zum Verhängnis werden? Oder was ist das Problem? Warum wird auch er dann Opfer von dem Ausbruch von Gewalt?
Man kann die beiden Situationen, also den Tod von Gaius Gracchus und den Tod von Tiberius Gracchus nicht vergleichen. Die sind völlig unterschiedlich. Tiberius Gracchus war noch im Amt als Volkstribun. Gaius Gracchus war Privatmann und er hat einen Aufstand mitten in Rom angezettelt, zusammen mit Fulvius Flaccus. Ein Bürgerkrieg mitten in Rom.
Ja, also ich weiß, römische Bürger dürfen das ab. Also römische Bürger dürfen Bürgerkriege anzetteln.
Naja, das würde ich wagen zu bestreiten,
Das
dass man.
ist jetzt so ein interner Witz,
Ja, okay.
den ich von dieser YouTube-Seite habe. Dass zum
Okay.
Beispiel, also die haben da so einen Running Gag, dass nur römische Feldherren gegen Rom marschieren dürfen.
Okay.
Also jetzt nicht zu ernst nehmen als Althistorikerin, das ist nur so ein Running Gag. Kommen
Ja.
wir zurück zu der Situation mit Gaius Gracchus und Tiberius. Also es ist nicht ähnlich. Gaius war Privatperson, wie kommt man auf die Idee, als Privatperson Bürgerkrieg anzuzetteln?
Er hatte Angst vor den Prozessen, die ihm drohten. Und als er ins Amt gekommen war, mit Opimius, ein Konsul, von dem allseits bekannt war, mit welchen brutalen Methoden an Gewalt eben auch Opimius, oder wie weit Opimius bereit war, Gewalt einzusetzen. Er hatte eben die Stadt Fregellae dem Bürgerkrieg, also nicht dem Erdboden gleichgemacht, ein paar Jahre vor seinem Konsulat, also mitten in Italien, eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Und das war schon ein Fanal gewesen und hat eben auch gezeigt, wie, zu welchen Methoden Opimius bereit war zu greifen. Und dieser Opimius war zum Konsul gewählt worden und hatte angekündigt, er würde die Gesetze des Gaius Gracchus rückgängig machen. Und er wusste Gaius Gracchus natürlich, was es geschlagen hat. Er wusste auch, er würde sofort vor Gericht gezerrt werden und es würde eben sein großes Reformvorhaben eingestampft werden. Er hat einen Mitstreiter gehabt, Fulvius Flaccus, der eben auch die ganzen Jahre über schon an seiner Seite immer gewesen ist, der, so schreibt es jedenfalls Plutarch, ein echter Hitzkopf und Choleriker gewesen ist, der also wirklich da, so schreibt Plutarch das, auch eine wirklich treibende Kraft in dieser, in diesem Anzetteln des Bürgerkrieges gewesen ist. Wer jetzt, um es mal jetzt auch etwas andersrum zu formulieren, wer jetzt als erster losgeschlagen hat, das ist immer sehr schwer im Nachhinein festzustellen. Also, wenn man Plutarch folgt, haben Fulvius Flaccus und Gaius Gracchus tatsächlich als erste sich bewaffnet, sind auf den Aventin gezogen, also symbolisch das Zentrum der Plebs aus den Ständekriegen, und haben sich da verschanzt. Und dann, als zweiter Schritt, hat der Senat einen Beschluss gefasst, der Konsul möge tun, was nötig sei, also das sogenannte Senatus Consultum Ultimum, das den Konsul Opimius damit eben legitimiert hat, in den Augen des Senates, also nicht Volksversammlung, kein Gesetz, sondern ein Senatsbeschluss, auch mit einer bewaffneten Truppe. Also Waffen waren normalerweise innerhalb Roms, also innerhalb des Pomeriums, verboten, strikt verboten. Also mit bewaffneten Truppen gegen die Aufrührer auf dem Aventin zu ziehen. Andererseits sieht man, dass es Verhandlungen gegeben hat, Kompromissangebote. Fulvius Flaccus schickt seinen Sohn sogar zweimal in den Senat, Angebot, wie auch immer man sich da jetzt einigen kann, also ich habe das ja vorhin schon beschrieben am Beispiel von Tiberius Gracchus. Das war eigentlich in Rom üblich. Bevor wirklich die letzte Eskalationsstufe gezündet wurde, hat man verhandelt. Das war üblich und wurde erwartet. Hat also Fulvius Flaccus entsprechend gemacht. Und es gab wohl auch im Senat genügend Senatoren, die bereit waren, darauf einzugehen. Aber Opimius war also auf Kampf aus. Ist also mit dem Senatsbeschluss im Rücken hat losgezogen und hat ein absolutes Blutbad angerichtet. 3000 Tote. Sulla, der ja als großer Schlechter gilt mit seinen Proskriptionen, die Zahl, die da uns erhalten ist, heißt 5000 Tote. Und der Opimius hat 3121 vor Christus in Rom. Innerhalb Roms, innerhalb der Stadt Rom, wenn die Proskriptionen waren ja auch etwas verteilter. Ne? Also es muss ein unglaubliches Blutbad gewesen sein, das er da angerichtet hat.
Also unter anderem ja auch an römischen Bürgern.
Ja, an römischen Bürgern, genau, an römischen Bürgern. Vielleicht waren da auch noch Freigelassene und Sklaven dabei, das mag ja schon alles sein. Aber in erster Linie werden es römische Bürger gewesen sein. Und wie gesagt, vom Ausmaß her ungeheuerlich. Und das mitten in Rom. Ne? Also 3000 ist eine wirklich sehr, sehr große Zahl. Gaius Gracchus ist dann, als Opimius dann mit seinen Truppen in Richtung Aventin zog, geflohen. Und Plutarch beschreibt das wie ein Theaterstück, ne? Dass er dann sozusagen erst mit einigen wenigen Getreuen durch Rom geflogen sei, dass das da Zuschauer, dass es Zuschauer gegeben habe. Er habe gefleht, man möge ihm doch bitte ein Pferd zur Verfügung stellen. Hat keiner getan. Dann über den Pons Sulpicius, das ist eine alte Holzbrücke, also ein ganz historisch extrem bedeutender Ort, ne, für die Römer. Über den ist er geflohen, dann in so einen kleinen Hain der Rachegöttinnen der Erinnyen. Und dort hat er dann eben seinen Sklaven gebeten, ihn zu töten. Und sozusagen die beiden sollen dann da in dem Hain eng umschlungen zu Tode gekommen sein. Also jedenfalls eben war ist er so gestorben. Und das Ganze hat dann noch ein ganz grausiges Nachspiel. Der Konsul Opimius hat ausrufen lassen, dass wer ihm den Kopf des Gaius Gracchus bringen würde, den würde er in Gold aufwiegen lassen.
Also den Kopf.
Den Kopf, ja, und dann hat derjenige, der dann als erster bei den beiden Leichen in diesem Hain auf der anderen Tiberseite war, dann den Kopf des Tiberius genommen, das Gehirn entfernt und dann noch mit Blei ausgegossen, damit der Kopf schwerer wurde und sich dann eben das Gewicht entsprechend in Gold von Opimius geben lassen. Damit ist die Geschichte immer noch nicht am Ende. Was tut Opimius? Er lässt einen Tempel für Concordia, für die Göttin der Harmonie und der Eintracht, am Forum, am Kopf des Forums, sozusagen schräg gegenüber vom Senat, errichten als Mahnmal für seinen Sieg, für seinen persönlichen Sieg. Also es ist gruselig, diese ganze Geschichte. Das muss man wirklich sagen. Vielleicht hat Plutarch auch ein bisschen da literarisch ausgeschmückt. Das will ich auch gar nicht jetzt in Frage stellen. Aber alleine die Fakten, das Aufwiegen in Gold, die 3000 Tote und der Concordia-Tempel zeigen eben schon, mit welchem unglaublichen Zynismus dieser Opimius da vorgegangen ist.
Ich hätte dazu gleich im Anschluss noch eine Frage, aber ich würde vorschlagen, wir gucken uns das
Ja.
letzte Video an, das ich mitgebracht habe, weil es geht um diese Abfolge, die du gerade beschrieben hast.
Alone, except for one slave, no horse or wagon to carry him, the party of the Senate overtook him in a grove. Some say that he had his slave take his life, others say that he was executed. What is known is that because it had been declared that anybody who brought the head of Gaius Gracchus would be rewarded with its weight in gold, one of his pursuers cut off his head, and before he took it back, hollowed it out, removed the brain, and poured in molten lead in its stead. His body, as well as the bodies of many of his followers, were thrown into the Tiber. Those who lived had their property confiscated, faced exile, or even execution. And the leader of the Senate built a temple to Concord, mimicking the actions taken to commemorate when the plebeians and the patricians were reconciled after the succession of the plebes. But that very consul who slew Gaius Gracchus will someday himself be found guilty of corruption, and on the very walls of the Temple of Concord will be carved the words, "This Temple of Concord is the work of mad discord." The reforms of the Gracchi were often right and necessary, but democracy is a fragile thing. Extreme faction, fear-mongering, subverting the needs of the state to whatever's politically expedient at the moment, democracy doesn't survive these things. Introducing a rhetoric of violence, substituting the letter of the law for its spirit, democracy can't survive these things. Less than a century after Gaius falls, so...
Ja, also da bin ich wieder bei dem Echo, weil das ist ja eigentlich ein Politik-Podcast und wir sind immer beim Echo. Und diese Serie über die Gracchus-Brüder wurde herausgebracht zu der Zeit, als Donald Trump Präsident wurde. Und ich glaube, in diesem Sinne ist das auch immer zusammen zu sehen, wie sie das kommentieren in diesen Videos. Aber wir haben ja gerade gehört, also der Konsul, der blutig gegen die Bürger Roms vorgegangen ist und auch gegen Gaius, wird selber später wegen Korruption angeklagt. Also welche unmittelbaren Folgen hat der Tod des Privatmanns Gaius Gracchus In Rom gibt es wieder Vergeltungsmaßnahmen gegen Anhänger, Verfolgung, Exil. Und was im Kern ist dann auch das Vermächtnis der Gracchus-Brüder für die Römische Republik.
Also Opimius wird erstmal angeklagt, weil eben Verletzung, ne? Der Lex Sempronia Decapite Civis. Er wird aber freigesprochen. Das ist sehr interessant. Aber, wie wir ja eben auch gerade jetzt in dem Clip gehört haben, ne, ein paar Jahre später war es dann eben auch, hat es ihn dann eben auch erwischt. Eine großflächige Verfolgung von Anhängern des Gaius Gracchus hat es nicht gegeben. Ganz im Gegenteil, genauso wie bei seinem die Situation nach dem Tod seines Bruders. Die maßgeblichen Unterstützer, also natürlich immer diejenigen, die eben auch selbst der Elite angehören, bleiben alle in ihren Ämtern, setzen ihre Karrieren fort. Aber es gibt zwei Dinge, die zeigen, dass wir hier eine, oder vielleicht würde ich es auf drei erweitern, eine beträchtliche Langzeitwirkung haben. Das eine, die Bodenreform. Im Jahre 111, also wir haben das Gesetz inschriftlich erhalten und es ist, man kann es vielleicht auch auf 109 datieren, aber das ist jetzt völlig unwesentlich. Ne? Aber jedenfalls relativ kurz danach wird ein Gesetz verabschiedet, in dem alle die Bodenreformmaßnahmen des Gaius Gracchus, die dann eben auch diejenigen seines Bruders Tiberius Gracchus inkludiert haben, per Gesetz sozusagen manifestiert werden. Das heißt also, alle die Zuweisungen an Land, Boden und die Einrichtungen, die damit zusammenhängen, werden als gesetzmäßig korrekt akzeptiert, anerkannt und das Land wird zu Privateigentum nach höchstem Gesetz, also nach höchstem Recht, nach höchstem juristischen Recht der Römischen Republik anerkannt. Das heißt, es muss eine gigantische Privatisierungswelle dieses Bodenreformlandes durchgeführt worden sein. Ganz unspektakulär, ohne dass es jetzt zu irgendwelchen politischen Auseinandersetzungen im Inneren gekommen wäre oder dass wir irgendwelche politischen Eruptionen aus der Innenpolitik Roms erhalten hätten oder Nachrichten darüber erhalten hätten. Das zeigt meines Erachtens, dass man sehr wohl erkannt hat, erstens die Notwendigkeit dieses Gesetzes, zweitens die Richtigkeit dieser gracchischen Bodenreform und dass es doch eine erhebliche Mehrheit im Senat, natürlich sowieso in der Volksversammlung gegeben haben muss, die diese Bodenreform mitgetragen hat und dann eben zu diesem einerseits unspektakulären, aber andererseits auch sehr spektakulären Ende gebracht hat, sehr friedlich. Also die, es gibt viel Auseinandersetzung darüber, wie viel Land die beiden Gracchen durch ihre Gesetze zugewiesen haben. Aber alleine die Zahl der Kolonien, die eben über die agrimensorischen Schriften uns als gracchische Kolonien 10, 12, vielleicht sogar noch mehr in Italien erhalten ist. Dann diese großflächigen Landzuweisungen, die Gaius Gracchus in Nordafrika auf dem Gebiet von Karthago durchgeführt hat, steht auch alles in diesen Gesetzen. Das sind schon erhebliche Größenordnung von Land, die hier privatisiert worden sind. Also das ist die eine Auswirkung. Die andere Auswirkung ist, dass praktisch alle Gesetze des Gaius Gracchus bestehen blieben. Nicht etwa, dass man alles rückgängig gemacht hätte, Gesetze wieder aufgehoben hätte oder modifiziert oder in Frage gestellt hätte. Nein, sie sind geblieben. Das ist das Zweite, was ich hier anführe. Und das Dritte ist, dass diese Art, wie Tiberius und Gaius Gracchus Politik betrieben haben, über die Volksversammlung, über Gesetze, also nicht über Senatsbeschlüsse, nicht über Abstimmung, Volksversammlung, Senat oder Abstimmung eben sozusagen konsensual, was dann der Volksversammlung vorgelegt wird, sondern schon auch gegen erhebliche Widerstände über die Volksversammlung in gut ausgearbeiteten, ausgefeilten, detaillierten Gesetzen. Das hat Schule gemacht. Und das ist das, was später populare Methode genannt wird. Und was dann sich verselbstständigt hat in einem Prozess, dass man über die Volksversammlung Politik gegen den Senat machen kann, um die eigene Karriere zu befördern. Das ist das, was dann später diese gegenstandsunabhängige Politik wird. Aber bei Tiberius und Gaius Gracchus ist es sehr wohl mit Inhalt gefüllt, es ist auch wertorientiert. Aber die Methode an sich hat sich dann gelöst und ist und verselbstständigt.
Also spätere Generationen haben das dann ins Negative entwickelt.
Ja, kann man so sagen, weil sie eben in gewisser Weise das Anliegen dieser beiden, nämlich die Gewichte in der Republik auszutarieren, dass die Übermacht des Senates und der Konsuln zugunsten der Volksversammlung auszubalancieren, weil sie das im Grunde genommen korrumpiert haben.
Was bleibt dann am Ende? Also die Mutter der beiden ist ja dann noch am Leben. Also ich habe das jetzt in deinem Buch, in dem Gespräch jetzt total übersprungen. Im Buch hat sie natürlich auch eine zentrale Rolle von Geburt bis Tod ihrer beiden Söhne. Ich glaube, das waren ihre einzigen Kinder. Ich glaube, hatte sie noch eine Tochter?
Ja.
Aber die blieb auch kinderlos.
Ja, die Tochter ist eine sehr interessante Figur. Die ist so eine Schattenfigur, über die wir fast nichts wissen. Sie war verheiratet mit Scipio Aemilianus. Und Scipio Aemilianus ist auf eine sehr mysteriöse Weise zu einem sehr interessanten Zeitpunkt zu Tode gekommen. Also im Jahr 129. In Rom ging es wohl darum, die Bodenreform einzustampfen. Und Scipio Aemilianus sollte da eine maßgebliche Rolle spielen und dann stirbt er auf einmal. Er sollte an dem Tag nach seinem Tod eine Rede im Senat halten, die hatte er wohl auch vorbereitet und als man seine Leiche fand, fand man eben auch die entsprechenden Redenotizen. Und es ist nicht ganz klar in unserer Überlieferung, ob der Körper Gewalteinwirkungsspuren aufwies oder nicht. Zeugen wurden befragt, Sklaven unter Folter. Okay, ja, wie auch immer. Jedenfalls gab es wohl eine Menge Gerüchte in Rom. Aber jetzt mal unabhängig von den Gerüchten, einer der Mitstreiter des Tiberius, nämlich Papirius Carbo, ist dann nach 129 auf die Seite der Gegner gewechselt. Also auf die Seite der Gegner der Gracchen. Er hat Opimius dann verteidigt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Carbo soll in einer Prozessrede gesagt haben, dass es offensichtlich Verbindungen zu der Familie von Tiberius und Gaius Gracchus gegeben hat, als Verantwortliche für den Tod von Scipio Aemilianus. Da gibt es nur eine Person, die in Frage kommt, nämlich Sempronia.
Also die kinderlose Tochter.
Ja, und Ehefrau des Scipio Aemilianus. Das ist eine schwierige Geschichte im Hinblick auf die Bewertung der Zuverlässigkeit unserer Quellen. Ich würde sie nicht ganz von der Hand weisen wollen, weil der Zeitpunkt, zu dem Scipio Aemilianus starb, so praktisch war. Er war tot und dann war die Sache erstmal wieder sistiert. Also man hat dann zwar das war jetzt schon vorher, dass man der Bodenreformkommission die Jurisdiktionsgewalt weggenommen hatte, aber danach passiert erstmal nichts weiteres. Also die zugewiesenen Landstücke blieben bei denen die Gracchische Kommission ihnen sie zugewiesen hatte. Sie wurden ihnen nicht wieder entzogen. Das ist schon sehr interessant, dieser zeitliche Zusammenhang, dass da möglicherweise jemand seine Hand im Spiel gehabt hat. Der Verdacht liegt nahe. Man kann ihn aber nicht beweisen.
Ja,
Also
du schilderst in dem Buch auch, dass es keine besonders glückliche Ehe war, also.
ja, das wird in den Quellen so gesagt, weil die Ehe kinderlos war und das war für einen Römer mit der Stellung des Scipio Aemilianus eine absolute Katastrophe. Also man fragt sich natürlich, also Scheidung, Wiederverheiratung, nochmal Scheidung, Wiederverheiratung, dann alles hin und her, Adoption. Es gab so viele Möglichkeiten und die großen Familien haben die extensiv genutzt. Warum er nicht? Also da gibt es schon vieles, was Fragen aufwirft in der ganzen Geschichte. Man kann natürlich vermuten, dass Sempronia eine extrem große Mitgift bekommen hat und dass Scipio, der ja einen Teil des Heeres, das er mitgenommen hat, nach Numancia in den Feldzug in Spanien selbst finanzierte, dass er einfach kein Geld mehr hatte, um die Mitgift im Falle einer Scheidung eben zurückzuzahlen. Das halte ich für nicht unplausibel, dieses Argument.
Ja,
Aber
er hätte trotzdem jemanden adoptieren können. Das haben ja die Römer reihenweise gemacht.
warum hat er das nicht gemacht? Also es gibt wirklich viele Fragen, was seinen Tod angeht. Und Sempronia spielt eine möglicherweise größere Rolle, als man gemeinhin angesichts der spärlichen Quellen, die wir zu ihrer Figur haben, jetzt annehmen könnte. Und Cornelia ist natürlich eine ganz große Figur. Sie wird verehrt. Es gibt dann auch nach dem Tod des Gaius kleine Kulte in Rom für die beiden Brüder. Aber Cornelia wird verehrt. Also sie wird wirklich zu einer großen, auch literarischen Figur. Wird dann später eben beispielsweise von Seneca auch hervorgehoben, auch von anderen, ne, als Vorbild einer römischen Matrone, also einer römischen Ehefrau. Er bekommt also einen echten Status, dass sie politisch sicherlich auch einflussreich war, das kann man annehmen, aufgrund einfach ihrer vielen Verwandtschaftsbeziehungen. Sie war ja mit allem und jedem verwandt in Rom. Mit allen wichtigen Familien war sie verwandt. Und dann zwei so herausragende Söhne. Das ist sicherlich ein Punkt, der zeigt, dass gerade sie auch politisch einflussreich war. Das ist sicher informell, wie das eben für Frauen in der römischen Elite gar nicht anders ging. Aber es gibt genügend Hinweise aus der Literatur, dass sie eben einen großen Freundeskreis hatte, mit vielen gesprochen hat, immer wieder riesige Einladungen hatte. Der ägyptische Pharao soll ihr einen Heiratsantrag gemacht haben. Warum wohl? Also sie war eine sehr präsente Figur in Rom.
Aber beide Familienlinien enden ja dann, also sowohl die von Scipio Africanus wie auch die Linie
Naja, also
Gracchus.
Cornelii Scipionis gibt es noch mehr, ne? Also nicht nur dieser Zweig der Familie, da gibt es viele und die sind also bis zum Ende der Republik und auch darüber hinaus noch in Rom präsent. Bei den Sempronien gibt es andere Linien, aber jetzt diese direkte Linie, da wissen wir also gar nichts drüber, ob Gaius hat wohl sicherlich mehr als ein Kind gehabt. Tiberius hat auch ein Kind gehabt, aber was da wird, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass später, also im Jahre 100, plötzlich jemand auftaucht, der sich als Sohn des, also als Sohn des Tiberius da geriert. Ob das stimmt, lässt sich nicht überprüfen.
Keiner weiß irgendwas. Sehr gut. Ist halt erstaunlich, dass, also ich habe halt auch nicht so richtig rausgefunden, ob die beiden halt Kinder hatten und inwieweit das dann für die römische Politik noch wichtig war, weil wir ja am Anfang darüber gesprochen hatten, wie wichtig diese Erbschaft von Prestige auch für die römische Elite war, um auch voranzukommen. Und deswegen fand ich das so faszinierend, dass man da von den danach folgenden Generationen praktisch nichts hört. Deswegen meine Annahme, dass die Familien dann geendet sind mit dem Tod. Aber jetzt weiß ich es besser. Vielleicht war da was, die sind bloß dann nicht mehr so erfolgreich gewesen oder vielleicht nicht mehr so schillernd wie die Vorfahren. Hast du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
Ja, eine Botschaft hätte ich, dass man wertegeleitete Politik nicht abwertend, also den Begriff wertegeleitete Politik nicht abwertend verwenden soll, wie mir das manchmal, wenn ich das lese oder höre, es scheint, sondern dass man sich intensiv damit auseinandersetzen muss, zum einen, und zum anderen, dass man den Einfluss von Philosophie, Moral und Ethik in der Politik auf keinen Fall unterschätzen darf, sondern dass man es als eine reelle und auch wertvolle Größe für Politik betrachten muss.
Dein Wort in der Politiker-Gehörgang. Denn auch ich bin ja Ich kritisiere wertegeleitete Politik des Öfteren, weil ich sehe, dass sie nicht so wertegeleitet ist. Also man redet von wertegeleiteter Politik, aber man macht sie dann nicht. Und das frustriert mich. Ja? Das ist, was ich Politikern aktuell auch viel vorwerfe, dass sie das eine sagen, es aber dann nicht tun. Ich hätte gerne eine wertegeleitete Politik, die auf einer vernünftigen Philosophie oder auch Weltanschauung basiert, mit der man wenigstens arbeiten kann und argumentieren kann. Aber wir haben es ja auch mit Menschen zu tun. Vielleicht ist Politik mit Menschen generell nicht einfach. Vielleicht wird es dann mit der KI einfacher. Wir füttern sie einfach mit den richtigen Werten und der richtigen Philosophie. Und dann klappt das schon besser.
Ich glaube das eigentlich eher nicht. Ich glaube, wir müssen uns auf die Menschen verlassen. Ich bin da nicht ganz so pessimistisch. Natürlich sehe ich die Probleme und sehe auch viel Scheitern, aber generell würde ich sagen, man sieht, dass es immer wieder versucht wird. Das ist halt der menschliche Sisyphus.
Solange der Versuch nicht aufgegeben wird, ist das auch schon positiv. Das ist korrekt. Charlotte, herzlichen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich hoffe, dass viele, viele Menschen dein Buch lesen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wie gesagt, es ist ja für mich immer dieses historische Echo faszinierend. Und was man so nicht zwangsweise aus der Geschichte lernen kann, sondern dass man sich das angucken kann, was für Fehler gemacht wurden in der Vergangenheit, egal wie weit zurück sie liegt, und was richtig gemacht wurde und was man dann vielleicht bei der Lösung von aktuellen Konflikten, Auseinandersetzungen, Problemen besser machen kann. Also herzlichen Dank, dass du hier warst und ich freue mich schon auf nächste Werke von dir. Bis dann. Tschüss.
Ja, von mir auch vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.